Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zur ersten Episode nach unserer Finals Prediction. Es steht 2:0 und unser Pick sieht auf jeden Fall bisher gerade nicht ganz so gut aus. Jetzt soll ich aber erstmal Björn mit rein, der natürlich auch mit am Start ist. Wie geht's dir?
Ey, mir geht's super. Also ich bleibe auch bei dem Pick, dass das ein guter Pick war zu dem Zeitpunkt. Und jetzt mittlerweile haben die Celtics uns halt einiges gezeigt, wo ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass es auf so einem hohen Level von ihnen ausgeführt wird und dass sie die Mavs vor so große Probleme stellen würden. Wir haben beide so ein bisschen, ich glaube, off-Microphone, off-Camera haben wir einmal geredet. Und da haben wir, glaube ich, beide gesagt, ey, solange es jetzt irgendwie 1-1 steht nach den ersten beiden Spielen, bleiben wir auch voll bei unserem Tipp. Jetzt mittlerweile hat sich's wahrscheinlich ein bisschen geändert. Da können wir dann später, wenn wir richtig in die Analyse gehen, noch ein bisschen drüber reden. Aber so, ey, ich genieße die Finals. Ich fand's bisher, auch wenn die Dreierquote nicht immer die beste war und Freiwurfquote, ich fand's trotzdem geile Spiele. Ich find's super unterhaltsam zu gucken. Und ich genieße einfach die Finals. Also mir geht's gut und ich hoffe, dir geht's auch gut.
Mir geht's auch gut, außer dass ich hoffe, dass noch ein bisschen Spannung reinkommt in diese NBA Finals, denn sollten die Mavs jetzt natürlich das erste Spiel zu Hause gleich verlieren und es steht 3-0. Ich glaube, die Statistik, die müssen wir euch nicht mehr runterbeten. Das hat noch nie irgendjemand gedreht. Ich hoffe vor allem, dass die Mavs, also das Team rund um Luka Doncic und Jason Kidd, dass die optimistischer sind als die Mavs-Fans. Die waren nach dem zweiten Spiel schon so ein klein wenig gebrochen. Die Serie ist vorbei, wir sind komplett unterlegen, aber Boston ist doch so stark. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen bei den Celtics. Viele Dinge, die man vielleicht in der Qualität jetzt in den Playoffs noch nicht gesehen hat. Das war ja auch so ein bisschen unser Punkt, dass wir gesagt haben, das wollen wir erstmal sehen. Und auf der anderen Seite, die Mavs, und das haben wir auch ganz am Ende ja gesagt, auch wenn unser Tipp 4-2 war, wenn die Mavs underperformen, was sie gerade eben tun, in ganz, ganz vielen Bereichen, dann kann es halt leider auch in die andere Richtung gehen. Und jetzt haben wir quasi das eine Extrem auf der anderen Seite, die Celtics spielen vor allem defensiv exzellent. Offensiv muss man sagen, das ist gar nicht der beste Basketball, den sie da spielen. Also das ist es nicht irgendwie, ich würde sagen, in der Pacers-Serie sah das auf jeden Fall phasenweise besser aus. Aber die Celtics
gut, weil die Pacers auch nicht wissen, was Defense ist. Und die Mavs immerhin, das muss man ihnen geben, ja trotzdem auch eine gute Defense spielen. Es funktioniert nur nicht so, wie sie es gerne hätten. Und die Celtics hebeln das halt aus. Aber ja, die Mavs Defense ist ja schon eine gute eigentlich.
Ja. Und da muss man auch jetzt nochmal rückblickend einfach den Pacers und Rick Carlisle auch ein Lob aussprechen, dass diese Offense auch in den Playoffs funktioniert hat. Auch gegen eins der besten defensiven Teams. Und ich meine, Rick Carlisle, Mavs-Fans, ihr wisst es auch, wenn ihr ganz oft auf ihn geschimpft habt. Ey, ihr hattet 2-3 Jahre mit Rick Carlisle, da habt ihr die beste Offense der Liga gestellt. Und das lag schon auch unter anderem an seinem Coaching. Was ich auch gelesen habe, Pacers gegen Celtics waren die wahren NBA-Fans. Also manche sind gerade so komplett am Durchdrehen.
Okay, das ist jetzt schon mein favorite Take dieser Playoffs.
Ja, das ist wirklich komplett wild. Aber bist du auch schon so ein bisschen bei mir, dass man jetzt im Endeffekt optimistisch bleiben muss? Natürlich, wenn man sich die beiden Spiele angesehen hat, dann gibt es wenig Punkte, wo man irgendwie jetzt groß Hoffnung haben kann, dass die Mavs jetzt noch 4 Spiele gewinnen aus den verbleibenden 5. Aber im Endeffekt musst du jetzt erstmal mental rangehen und sagen, es steht 2-0. Wir haben beide Auswärtsspiele verloren. Es ist noch überhaupt nichts passiert. Auch wenn Luka Doncic verletzt ist, auch wenn wir defensiv Probleme haben, offensiv es noch nicht so läuft. Erstmal mental jetzt überhaupt so stark zu sein und zu sagen, wir geben uns jetzt nicht auf, weil die Mavs-Fanbase ist gerade richtig down.
Nee, du musst es jetzt wirklich so one day at a time und ein Spiel dem anderen einfach dir angucken. Du musst, und das sind ja, wenn man dem glauben möchte, was sie der Presse mitteilen, so sind ja die meisten NBA-Spieler eigentlich drauf. Die sagen ja immer, ey, wir schirmen uns ab vor diesen Mediennarrativen, wir schirmen uns ab vor irgendwelchen All-Time-Statistiken, wie oft kam eine Mannschaft zurück von einem 0-2-Rückstand. Ich habe es nachgeguckt in den NBA-Finals, 14% der Zeit, deswegen 86% der Zeit hat das Team, was 2-0 führt, die Championship am Ende auch gewonnen. Natürlich sieht gerade alles so ein bisschen gegen die Mavericks aus, aber so darfst du da nicht rangehen. Du darfst jetzt nicht rangehen, wie gewinnen wir jetzt 4 Spiele aus den nächsten 5. Du musst wirklich rangehen und sagen, wie gewinnen wir Spiel 3. Der Wechsel von Spiel 1 zu Spiel 2 war aus Sicht der Mavs meiner Meinung nach schon ein bisschen besser. Und sie haben halt eine Sache liegen lassen, was einfach bitter ist. Die Celtics haben immer mal dieses Spiel dabei, wo sie ihren Dreier nicht treffen. Ja. Und das war Spiel 2. Und da hättest du eigentlich attackieren müssen und das Ding irgendwie gewinnen müssen, weil die Celtics sind das beste Dreierteam der Liga. Sie nehmen unglaublich viel, sie treffen unglaublich viel und teilweise nehmen sie sich aber selber aus dem Spiel, wenn sie halt nichts treffen von der Dreierlinie. Und da, finde ich, haben die Mavs wahrscheinlich so ein bisschen den Sieg liegen lassen, weil so ein Game musst du eigentlich gewinnen.
Absolut. So eine Non-Shooting-Night der Celtics, die musst du nutzen. Und ich verstehe auch nicht, warum die Mavs dann trotz allem so aggressiv am Perimeter verteidigt haben und wurden immer wieder überspielt. Und dahinter war dann immer diese riesengroße Lücke. Und da haben die Celtics das einfach wunderbar gespielt. Die Mavs haben dann immer viel zu spät geholfen, viel zu spät reinrotiert. Und dementsprechend hatte dann auch Drew Holiday, keine Ahnung, 80 Cuts in diesem Spiel unter dem Korb. Also das war... Ich weiß nicht, das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir so denke, warum erkennt ein Jason Kidd das nicht draußen und sagt, hey, sinkt mal ein bisschen ab, lass die Celtics doch mal lieber diese Pull-Up-Jumper nehmen, weil es war so viel Penetration and Kick, es waren so viele Drives und daraus wurden so viele Punkte kreiert und das hätten die Mavs, dieses Spiel hätte man tatsächlich gewinnen können und müssen. Man hat da noch ein paar Freiwürfe liegen lassen, was man auch nicht tun sollte. Was heißt ein paar? Ich glaube, es waren insgesamt 8 Freiwürfe.
Ja, genau. Also die Mavericks schießen bisher in beiden Finals Games um die 60% von der Dreierlinie. Freiwurflinie, was katastrophal ist. Also normalerweise gerade in den Finals musst du als Team wirklich in den 80% sein, wenn nicht 90%. Und da lassen sie gerade eine Menge liegen. Das ist ganz, ganz bitter.
Wie stehst du zu der Aussage, dass Doncic danach sich hinsetzt und sagt, it's on me, turnover, missed free throws? Sagst du, cool als Leader zu sagen, meine Schuld, weil an sich, das war natürlich nicht nur seine Schuld, dass er jetzt da ein paar Freiwürfe hat liegen lassen, aber er wollte schon die Verantwortung so ein bisschen auf sich ziehen und auf sich lenken, oder?
Ja, das tut er und das ist auch richtig. Und als Zitat, finde ich, liest sich's gut. Ich finde, wenn du dir die Pressekonferenzen von Luca anguckst, du kannst halt immer sehr genau ablesen, finde ich, in seinem Gesicht, wann er eine medientrainierte Antwort gibt und wann nicht.
Offenes Buch.
Das ist ein sehr offenes Buch. Und genauso, wenn sie ihn jedes Mal fragen, so, ey, bist du verletzt? Wie sehr schmerzt dich dein Knie gerade? Dann guckt er immer erst so kurz. Und dann hat er so ein Lächeln auf dem Gesicht und dann sagt er, nee, I'm fine, alles passt, alles ist gut, ich bin gesund. Und jeder weiß in dem Moment, nein, du lügst, du sagst einfach nur, also das ist ja auch nicht schlimm, dass er in dem Moment
lügt. Hast du gesehen, wie der vor dem Spiel aussah, wie eine Mumie, eingepackt und eingewickelt?
Also, ja, ich hab's gesehen. Er war ja auch questionable vor dem Spiel. Also er ist wirklich scheinbar stärker verletzt, als man denkt. Aber um jetzt das ganz kurz mal einmal umzudrehen, weil wir bei den Mavs ja gerade Hoffnung schüren wollen. Also es gibt auch ein paar Dinge, die sprechen für die Mavs. Ne? Die Mavs haben jetzt das erste Spiel zu Hause, Spiel 3. Sie haben einen Luka, der bisher von Boston nicht kontrolliert werden kann. Zumindest immer für ein, zwei Viertel lang nicht. Also er hat es noch nicht geschafft, wirklich ein ganzes Spiel über zu dominieren. Dafür ist die Celtics 101-Defense wahrscheinlich auch einfach zu gut. Aber er hat auch den besten Verteidigern der Celtics in dem Viertel schon 20 gedrückt oder in der Halbzeit 20 gedrückt. Das heißt, das Scoring von Doncic und sein Playmaking auch in Game 2 war viel besser, war viel mehr da. Also Doncic ist eigentlich nach wie vor der beste Spieler in dieser Serie. Das ist mal Punkt 1. Punkt Nummer 2. Sie sind jetzt dann zu Hause. Wir wissen, Rollenspieler funktionieren zu Hause viel, viel besser. Freiwürfe sollten besser fallen, Dreier fallen wahrscheinlich besser. Dann hast du das ganz, ganz wichtige Thema. Kristaps Porzingis hat sich verletzt in dem zweiten Spiel bei den Celtics. Der war bisher mit der größte Difference Maker. Der hat so einen riesen Unterschied gemacht für die Celtics, weil er es erlaubt hat. Du hast es gerade angesprochen, wenn die... warte mal kurz, jetzt muss ich überlegen. Wenn die Celtics zum Korb ziehen, hast du gesagt, sie schlagen die Mavs-Verteidiger relativ weit oben an der Dreierlinie. Und dann ist eine Riesenlücke unterm Korb. Diese Riesenlücke unterm Korb ist deswegen da, weil die Big Men, die Rim Protector von den Mavs, nicht unterm Korb chillen können, um dort zu warten. Denn draußen an der Dreierlinie hat sich Kristaps Porzingis in der Corner positioniert.
Steht Porzingis.
Exakt. Der steht einfach in der Corner und wartet auf den freien Dreier. Das heißt, wenn du da als Big Man nicht an ihm stehst, dann kassierst du einen Dreier nach dem anderen. Wenn du in der Hilfe bleibst, dann geht der Pass einfach raus und dadurch entstehen diese riesen Lücken. Jetzt, wenn Porzingis nicht mehr da ist, dann wird erstmal die Rotation bei den Celtics ein bisschen schrumpfen. Sie haben weniger Erholungsmöglichkeiten für einen Al Horford und sie haben dann insgesamt einfach ein Größenproblem. die Celtics. Mhm. Und das können die Mavs auf jeden Fall auch ausnutzen. Also es gibt schon ein paar Faktoren auch, die für ein erfolgreiches Game 3 zumindest sprechen. Und ich würde wirklich als Mavs-Fans und als Mavs-Team nur gerade den Blick haben auf Spiel 3 und wie kann ich Spiel 3 gewinnen, und alles andere würde mich gar nicht jucken. Und dafür muss ich sagen, sieht es im Moment ganz gut aus.
Das ist das Mindset, was wir brauchen, Freunde. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und ich bringe noch einen weiteren Punkt mit rein. Wenn Kyrie Irving jetzt nicht mal aufwacht in dieser Serie, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich glaube, der weiß selber ganz genau, ey, die ersten beiden Spiele, Mülltonne aufmachen, reinwerfen und gleich den Müll runterbringen, weil so kannst du in den Finals einfach nicht spielen. Er ist raus aus der Halle, hat gesagt, wir sehen uns wieder zu Game 5, also ein bisschen den Edwards ausgepackt.
Yeah.
Und ich bin mal gespannt, ob er dem Ganzen auch Taten folgen lässt. Und auch da muss man ja sagen, ich habe mir die Highlights, glaube ich, wirklich auch nochmal 2-3 Mal angesehen. Irving war am Anfang super aggressiv und hat auch einen Derrick White und so weiter immer wieder schlagen können. So, es ist nicht so, als wenn die Mavs nicht Möglichkeiten hätten, noch viel, viel besser zu spielen. Natürlich, Celtics-Fans würden jetzt entgegenwerfen, hey, warte, aber wir ja auch. Absolut. Also beide Teams können viel, viel besser spielen. Aber jetzt erstmal das dritte Spiel zu gewinnen, dann auf 2-1 zu stellen und dann, wenn du auf 2-2 stellst, ist wieder alles offen, weil dann geht das nach Boston und dann muss Boston zu Hause erstmal gewinnen. Und ein wichtiger Punkt, den Björn auch schon angesprochen hat, die Rollenspieler. Ich glaube, du hast die Möglichkeit zu Hause mal so einen Josh Green und einen Derek Lively endlich reinzukriegen in die Serie. Und das musst du irgendwie schaffen, weil die Rotation der Mavs, wo wir eigentlich dachten, die ist eigentlich geiler, wie die der Celtics, ist gerade eben halt richtig, richtig schlimm. Also Derek Lively ist noch überhaupt nicht angekommen in dieser Serie. Ich glaube, der steht bei einem Plus-Minus von minus 15 oder sowas. Und ansonsten kriegst du von der Bank halt wirklich gar keinen Support. Maxi Kleber scheißt sich gefühlt in die Hose bei ganz, ganz vielen Aktionen.
Er nimmt keinen Wurf. Also ich glaube, ich habe das, glaube ich, auch im Patreon-Pod gesagt, ich glaube, mit dem stimmt einfach was weiterhin mit der Schulter nicht, dass er nicht werfen kann.
Das Weil kann schon sein.
Keine Chance, dass der so viele komplett offene Looks nicht nimmt. Er hatte dann komischerweise in Spiel 2 hatte er einen Drive zum Korb,
den
wo er Porzingis attackiert hat mit einem Drive, wo ich mir dachte, wann ist Maxi das letzte Mal gedrived? Wurde dann ans Brett geblockt von einem deutlich größeren, athletischeren Porzingis. Aber ja, mit Maxi scheint irgendwas nicht zu stimmen. Bei ihm kann ich mir zum Beispiel vorstellen auch, dass die Mavs ihn möglicherweise komplett benchen. Und das ist nichts gegen ihn persönlich, aber ich glaube einfach nicht, dass er gerade Leistung bringen kann. Er wirkt nicht belastbar. Er kann in der Offense gar nichts machen. Er kann in der Defense natürlich ein bisschen ein Body sein, den du reinwirfst, ein Big Body sein. Aber so wirklich einen Erfolg haben sie jetzt mit ihm auf dem Feld nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass seine Minuten reduziert werden und dafür noch ein bisschen anders experimentiert wird. Weil du musst jetzt auch experimentieren. Es geht so wenig gerade richtig. Du hast viele Punkte angesprochen, deswegen will ich kurz ein bisschen aufholen. Einmal Thema Kyrie Irving. Kyrie, ich gebe dir recht, er hat teilweise Aktionen, wo er auch mal einen Lively oder einen Derek White oder einen Drew Holiday stehen lässt. Aber diese Sequenzen sind so, so ausgesucht und so selten. Und ich glaube, sie sind deswegen so selten, weil ich habe es mir ein, zwei Mal angeguckt. Er braucht so viel Energie, um zu seinen Spots zu kommen. Das ist so eine Anstrengung. Jeder Verteidiger in Boston ist einen halben bis einen Kopf größer als er, ist länger und athletischer als er und ist einer der besten Verteidiger der ganzen Liga. Davon hat er 4 Leute vor sich. Die meisten sind Holiday und White und teilweise Brown. Tatum ist nur selten an Kyrie. Aber alleine diese 3, 4, wenn die gegen dich stehen als Kyrie, das ist nicht das gleiche wie Anthony Edwards, dem du dauernd weglaufen konntest. Oder muss man ja auch dazu sagen, ey, die Celtics zeigen einfach Eier. Die Celtics sagen einfach, hier kommen Luka Doncic und Kyrie Irving. Zwei der besten Scorer und Spieler der ganzen Liga. Und weißt du, was wir machen? Wir verteidigen die 1-gegen-1. Wir doppeln gar nicht erst. Wir scheißen da drauf.
Selbst
wir doppeln
die Post-Up-Situation gegen Luka, selbst nach dem 5. Post-Up-Fadeaway haben sie gesagt, ist uns egal, mach halt.
Genau. Und das ist so eine interessante Taktik, weil wenn ihr euch zurückerinnert, gerade an die Minnesota-Serie, wie oft kamen da die Bigs raus zum Doppeln oder andere Spieler zum Doppeln und jedes Mal sind Luka und Kyrie an diesem Doppel einfach vorbei, beziehungsweise Luka passt meistens aus dem Doppel und Kyrie hat gemerkt bei Minnesota, ey, das sind zwar super Verteidiger, aber ich bin schneller als die. Ich kann an denen vorbeiziehen und gehe dann zum Korb und kreiere ein Mismatch. Und das geht gegen Boston nicht. Wir sind gerade viel bei den Mavs. Ich will aber, also außer du hast jetzt noch was dazu, ich will echt auch gleich mal ein bisschen Liebe geben und so ein paar Punkte abarbeiten, die die Celtics meiner Meinung nach gerade zur absoluten Perfektion ausführen. Warum Dallas, die eigentlich als bestes Team aussahen in diesen Playoffs, warum die gerade komplett zweimal vom Feld gespielt wurden. Da müssen wir echt mal drüber reden, was die Celtics alles richtig machen auch.
Wir können gerne mit den Celtics weitermachen. Wir kommen später bestimmt sowieso nochmal auf die Mavs zu sprechen. Wir haben heute sowieso eine ganz geile Struktur. Wir haben jetzt gerade eben so reingefunden. Normalerweise starten wir immer mit der Starting Five, aber jetzt sind wir gerade eben so drinnen im Flow, dass wir jetzt da gerne weitermachen können. Nur ganz kurz noch zu Irving. Der muss halt mal auch den Dreier treffen. Also bisher in dieser Serie keinen einzigen Dreier verwandelt. Ich glaube, dass du Irving auch mehr frei blocken musst. Irving muss sich noch besser bewegen, muss auch mal unter den Korb gehen und dann rauscutten. Man muss Pindowns für ihn stellen. Man muss mit Guard Screens agieren. Wie du gesagt hast, Irving auch mal irgendwie loslösen von diesen beiden Kletten. Ich meine, Derek White ist halt auch einfach einer der besten Guard-Verteidiger in der Liga. Jrue Holiday auf der anderen Seite auch, bringt für dich noch ein bisschen mehr körperliche Masse mit und ist vor allen Dingen jetzt gerade eben offensiv. Ich weiß nicht, ob du das eventuell in der Starting Five mit dabei hast. Ich möchte später auf jeden Fall einmal ganz kurz mit dir darüber reden, wer aktuell dein Finals-MVP ist. Vielleicht hast du so als
Frage 1 der Starting Five tatsächlich.
Okay, weil das finde ich gerade eben sehr, sehr spannendes Thema. Aber nein, lass gerne mal den Boston Celtics Props geben. Mit welchem Punkt möchtest du dann anfangen?
Also den einen der wichtigsten haben wir schon angesprochen, dass sie viel 1 gegen 1 verteidigen. Sie verzichten auf Hilfe. Ich finde es auch richtig oder wichtig, was du sagst mit dem Post. Gerade wenn Luca in den Post geht, dass sie da, das ist fast auffällig, dass da teilweise dann Verteidiger weggehen und sich wirklich einfach darauf verlassen wird, ey, selbst wenn er gegen Derek White steht, der ja kleiner ist als er, und da hat Luca ja auch Erfolg. Das meinte ich ja am Anfang. Luca findet ja seine Buckets, aber die lassen den sich einfach müde machen und nehmen die ganzen Rollenspieler raus. Und das ist einfach so schlau. Die nehmen die Alley-Oops weg, die nehmen die Corner-Dreier weg. Das sind, glaube ich, die zwei gravierendsten Sachen für Dallas. Ich habe wilde Statistiken gesehen irgendwie, dass sie jetzt nur noch ein Drittel oder ein Viertel der Corner-Dreier, die sie normalerweise pro Spiel bekommen, haben sie jetzt in dieser Serie gegen Boston bekommen. Alley-Oops sind komplett tot. Also ich glaube, ich habe in zwei Finals-Spielen jetzt 2, 3 Alley-Oops gesehen. Die Celtics haben die Mavs wirklich so perfekt studiert und dann haben sie halt das Personal, um das Ganze auszuführen.
The summer fun is just starting at Kings Island, and a Silver Pass puts you at the center of it all. Now get unlimited visits through Labor Day for just 4 payments of $20 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. Get unlimited fun with Snoopy and the Beagle Scouts at the new Camp Snoopy, featuring the family boomerang coaster, Snoopy's soapbox racers, plus unlimited splashes at Soak City, and free parking. Hurry, price goes up July 8th. Snag your Silver Pass at visitkingsisland.com. Kings Island, for the fun of it.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their 6 pools on 3 different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Und der nächste Punkt ist, da sind wir auch wieder bei der Defense der Celtics, Luca und Kyrie können kein Mismatch-Hunting betreiben. Ja. Weil egal, wen du dir holst für Pick-and-Rolls, also erstmal machen das die Celtics auch schlau, dass sie gar nicht irgendwie Gafford und Lively wirklich in die Pick-and-Rolls lassen durch die defensiven Assignments. Aber was sie einfach machen ist, ja okay, dann switch halt von Jrue Holiday auf Derek White. Ja, dann switch
das ist
halt,
auch für ein Luxus, ey.
Ja, Und was die Mavs viel machen ist, die haben irgendwie diesen komischen Gameplan zu sagen, wir attackieren Jason Tatum und vergessen dabei irgendwie, wer Jason Tatum ist und was er für ein guter Verteidiger ist, weil das führt auch nicht dauernd zum Erfolg. Also ich würd einfach nicht so viel Tatum attackieren, aber sie versuchen das. Das ist einfach das Interessante für mich. Einmal ein Punkt, es gibt kein Mismatch-Hunting bei den Celtics, weil es gibt keine Mismatches auf dem Feld. Punkt.
Und ich muss dieses Wort jetzt gleich aufgreifen und dann doch nochmal ganz kurz rüber zu den Mavs gehen. Die Celtics machen Mismatch-Hunting, wie sie wollen. Also wie leicht die andauernd Tatum an Luka ranbekommen haben und Tatum ist immer wieder an Doncic einfach vorbeigegangen, weil Luka müde ist, weil Luka verletzt ist. Dann den Punkt, den du auch gerade eben angesprochen hast, dadurch, dass Doncic natürlich dann auch keinen Pass spielen kann, ist er halt gezwungen, jede Offensivaktion selber zu Ende zu führen, was halt viel mehr Energie kostet. Wenn die Hilfe kommt, wissen die Celtics selber, was passiert. Doncic hat einen 360-Grad-Blick und weiß ganz genau, wo er den Ball hinspielen muss. Aber wieder noch eine Possession und noch eine Possession und sich abarbeiten gegen, auch wenn er am Ende zu Punkten kommt. Und ich glaube, er hatte 23 Punkte in der ersten Halbzeit. Es macht dich ja trotz allem müde. Wie viele Punkte hat er dann noch in der zweiten Halbzeit? Keine Ahnung, 8, 9, 10, 7, irgendwie sowas. Also genau, wir können gleich wieder weiter über die Celtics sprechen, aber es ist auch aufgefallen, dass die Mavs einfach viel zu leicht die Switches defensiv abgeben. Die Celtics müssen nicht mal großartig irgendwas machen. Es gab eine Situation, da habe ich mir gedacht, da hat Derrick Jones Jr. den Switch einfach angenommen, als wenn, keine Ahnung, weiß Gott, was passiert wäre. Dann steht Tatum gegen Doncic und Tatum geht an Doncic vorbei, als wäre es nichts, weil Luka natürlich zum einen sowieso kein allzu guter Verteidiger ist und dann wahrscheinlich auch noch müde ist und verletzt. Und das hat auch zu so viel Penetration geführt. Man muss auch sagen, Luka, auch wenn man ihn natürlich loben muss, dass er überhaupt auf einem Bein so gut spielt, und Turnover und Defense, er ist schon defensiv eine große Schwachstelle einfach bei den Mavs.
Ja, ich würde das sogar übergeordnet noch ein bisschen größer machen. Ich würde sagen, was gerade ein Faktor ist, auf jeden Fall bei Dallas, die Müdigkeit, sowohl körperlich als auch mental. Mhm. Also so darüber reden wir ja auch oft und das ist oft einer meiner Punkte, wo ich dann immer so ein bisschen belächelt werde, wenn ich das sage, bei egal welchem Team. Aber ich sage immer, ey, Erfahrung ist wichtig. Was ich damit auch meine ist, du musst einfach mal wissen, wie sich das anfühlt, in einem Conference-Finale oder danach in einem Finale gestanden zu haben. Frag mal einen Derrick Jones Jr., frag mal einen, oder hier frag vor allem Gafford, frag Lively, frag PJ Washington. Was meinst du, wie am Arsch die gerade sind? Die haben noch nie auch nur ansatzweise so lange Basketball gespielt.
PJ Washington hat davor 6 Monate in Charlotte gespielt und hat sich gedacht, ey, ich kann hier chillen.
Genau. Und das Gleiche gilt für Gafford, der bei den Wizards jahrelang war. Die Wizards haben einfach gar nichts mit den Playoffs jemals zu tun. Und das ist so ein unterschätzter Faktor. Die Celtics reden ja auch gerade dauernd viel darüber. Ne? Die sind ja in den Pressekonferenzen gerade auch super professionell alle, ey, ihr führt 2-0, wie fühlt ihr euch, bla bla bla. Jaylen Brown sagt sofort so, ey, ich fühle mich gar nicht geil. Ich war hier schon mal, ich weiß genau, wie leicht es ist, in den Finals zu verlieren.
Vor 2 Jahren waren sie genau da, gegen die Warriors, 2-0-Führung.
Genau so, du kannst sowas wieder abgeben. Der Bucks-Titel damals, 2021, die Suns haben 2-0 geführt. Und dann kamen die Bucks und haben 4 in Folge gewonnen und haben die Serie noch gedreht. Also das passiert auch schon, da auch wieder Hoffnung ein bisschen für Dallas. Aber diese Teams müssen das erstmal erlebt haben in den meisten Fällen. Und viele dieser Mavs-Player haben das noch nie erlebt. Deswegen, ich glaube, Müdigkeit und vor allem auch mental ist, glaube ich, schwer, weil du kommst von der einen hart umkämpften Serie. Schau mal, du schlägst die Clippers, okay? Die Clippers, wie wir sie kennen, in der ersten Runde verlieren irgendwann Kawhi. Irgendwann war klar, okay, die Mavs gewinnen das. Dann gehst du gegen OKC. Super junges, super hungriges Team, wahnsinnig anstrengend zu spielen, athletisch gute Defense. Dann spielst du gegen die beste Defense der Liga in den Timberwolves, die du irgendwie dann aber auch auseinandernimmst mit deinem guten Gameplan, okay. Und jetzt hast du nochmal eine Serie und musst nach Boston fliegen und das ist so viel Basketball und das ist so schwer jetzt gegen so ein Pitbull-Team, wie es die Celtics sind, anzutreten. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Müdigkeit hier ein großer Faktor ist. Und dann zu deinem Punkt, ja, die Mavs lassen das viel zu leicht zu. Also die Celtics attackieren Mismatches, genauso wie jedes andere Team. Dieses Mismatch heißt Luka und teilweise Kyrie vor allem im Post, Kyrie oder kleine Spieler vor allem gegen Porzingis, das ist auch viel zu leicht. Mhm. Das haben wir schon nach Spiel 1 gesagt. Ey, Porzingis, guck dir Porzingis Highlights an aus den ersten beiden Spielen. Mindestens die Hälfte davon ist er, wie er über irgendwelche 1,90 Guards von den Mavs wirft. Ja, was ist denn das?
Ja, absolut.
Das ist ja gar keine Defense. Und das Luka-Thema, natürlich ist er der schwächste Verteidiger auf dem Feld, das wissen wir auch schon davor. Und dann ist er auch noch verletzt. Und ja, Tatum nutzt es total aus. Also der holt sich jedes Mal Doncic und Jaylen Brown auch. Und jedes Mal attackieren die dann, ziehen in die Zone. Und dann passiert da was Interessantes, nämlich die Mavs haben den Gameplan, pass auf, wir ziehen uns alle zusammen auf den Typen, der drivet.
Das geht so in die Hose, andauernd.
Exakt. Ja. Exakt. Und da muss man jetzt mal über Jason Tatum reden. Jason Tatum bekommt so viel Scheiß ab. Diese ganzen Playoffs schon, die vielleicht die ganze Saison. Er ist gar kein MVP-Kandidat, obwohl er beim besten Team der Liga spielt mit Abstand. In den Playoffs wird er die ganze Zeit runtergemacht. Und jetzt in den Finals schießt er schlechte Quoten und ist im Moment wahrscheinlich nicht in der Finals-MVP-Diskussion, wo wir später noch hinkommen werden. Aber der Typ hatte 12 Assists in Game 2. Der macht genau das Richtige. Der attackiert das Mismatch in Doncic, zieht an ihm vorbei, dann zieht sich die ganze Helpside auf ihn und dann haben die Celtics halt einfach wahnsinnig viele Waffen, die entweder zum Korb cutten à la Drew Holiday oder an der Dreierlinie stehen bleiben wie die anderen Shooter und dann passt er den Ball und trifft fast jedes Mal die richtige Entscheidung. Er hat auch ein paar dumme Turnover dabei, gerade in Crunchtime in Game 2, da waren auch ein paar dumme Sachen dabei, aber der spielt den richtigen Basketball. Wenn drei Leute auf dich draufspringen, nicht jeder ist Kobe. So, nicht jeder muss diesen Wurf nehmen. Das ist in Ordnung, dass er den Ball passt.
Ja, genau. Und das ist auch auffällig, dass, ich glaube, die Celtics wissen auch ganz genau, dass meistens Kyrie der Erste ist, der reinhilft und Kyrie dann immer von seinem Mann weggeht. Und dementsprechend hatte dann auch Drew Holiday einfach diese ganzen leichten Punkte. Ja, man, ich habe mal
übrigens, was bringt eine Helpside von Kyrie?
Ich verstehe es überhaupt nicht.
Das denke ich mir halt auch. Warum überhaupt? Kyrie hat doch keinen Impact.
Ich sag jetzt was und da werden wieder die Leute sagen, da ist er wieder der Jason Kidd-Hater. Ich glaube, man hätte die Mavs zu diesem Sieg coachen können. Ist meine persönliche Meinung. Mit den richtigen... Ja. Wie der Björn grinst, ihr müsst es gerade eben sehen. Weil es ist nur meine persönliche Meinung. Es waren während des Spiels ein paar Dinge so auffällig, die man hätte ansprechen können. Unter anderem zum Beispiel Irving... Helf nicht andauernd von Drew Holiday weg. Ey, das war wirklich nicht mehr feierlich und lustig, wie viele Punkte der in the paint machen konnte. Dann sinkt doch ein bisschen mehr ab. Sorry, es gab ein paar Situationen, Gafford verteidigt außerhalb der Drei-Punkte-Linie draußen. Ey, die Celtics sind mit 1 von 8 reingestartet. Der erste Dreier kam vom Al Horford. Warum verteidigt ihr draußen, als wären das irgendwie die 2018er Houston Rockets oder Warriors? So, ich hätte einfach die Celtics viel mehr in diese Pull-Up-Jumper gezwungen. Und das macht einfach ein Jaylen Brown, ein Jason Tatum gerade eben überragend. Klar, bei Jason Tatum die Quoten, das wissen wir jetzt alle, dass sie gerade eben nicht super geil aussehen. Aber overall, ich bleib dabei, da hätte man auf jeden Fall während des Spiels ein paar Dinge ansprechen können, um dieses Game vielleicht eventuell sogar zu gewinnen. Naja, jetzt müssen sie auf jeden Fall, also jetzt haben sie die ersten beiden Spiele gesehen und sie haben gesehen, welche Dinge ihnen wehtun. Wenn sie das jetzt halt natürlich im dritten Spiel wieder zulassen, dann seid ihr auf jeden Fall selber schuld. Weil du kannst den Celtics schon auch ein paar Dinge wegnehmen. Und das müssen die Mavs dann zu Hause auf jeden Fall mal schaffen. Das ist halt das auch, was wir im Patreon-Pod angesprochen haben, dass es gerade so viele Baustellen sind bei den Mavs. Und deswegen haben wir beide auch gerade so ein bisschen Zweifel. Ich bleib trotz allem bei meinem Pick. Ich drehe mich jetzt nicht wie die Fahne im Wind. Ich bleib bei 4-2 Mavs. Auch wenn das so kommen sollte, wäre es absolut insane. Aber trotz allem, es sind einfach immer noch sehr, sehr viele Baustellen und Fragezeichen bei den Mavs.
Was man auch noch erwähnen sollte bei den Celtics, was sie schlau machen, sie, anders als die Mavs, sie zeigen den Mavericks nicht die ganze Zeit die gleichen Defense Coverages. Ja. Also sie verändern ständig. Zum Beispiel, das war ja auch von Game One, habe ich ja über diesen wichtigen Switch geredet, als dann plötzlich Drew Holiday angefangen hat, Luca Fullcourt zu verteidigen. Das ist einfach Drew Holiday, der dann anfängt, dich Fullcourt zu verteidigen, nachdem er davor nicht gegen dich spielen musste. Das kennt, also so gute Spieler wie Luca und Kyrie kennen das eigentlich so, dass es in jedem Team maximal 1-2 Leute gibt, die sie halbwegs verteidigen können, wie jetzt bei Minnesota zum Beispiel, wo du einen Jaden McDaniels hast, der die Hauptaufgabe in dieser Defense übernimmt. Und Ant dann auch, und die haben ja eine gute Defense. Oder besseres Beispiel ist vielleicht OKC. Lou Dort ist jede Sekunde an Luca dran. Da wird nicht dran rumgeschraubt. Und Lou Dort ist vielleicht auch der beste 1-gegen-1-Verteidiger gegen Doncic. Auch wenn die Mavs-Fans jetzt sagen, ja, weil er so dirty spielt. Ja, aber er hatte ganz gut.
Lou Dirty.
Lou Dirty. Neuer Nickname. Nee, aber was die Celtics halt machen, ne, die verteidigen dich ein Viertel lang mit Jaylen Brown und im nächsten Viertel mit Derek White und im nächsten Viertel mit Drew Holiday, übertrieben gesagt. Aber die können halt so viel switchen und die können so viel verschiedene Coverages auf dich werfen. Das sagen Luca und Kyrie auch immer in den PKs. Die sagen immer, wenn sie gefragt werden, was haben die Celtics gut gemacht, dann sagen die beiden immer, they showed me different bodies. They showed us different stuff. Und alleine dieses Show me different bodies, das ist der Schlüssel auch für die Celtics, meiner Meinung nach. Und das ist aber auch ein Luxus, den nur so ein Team wie die Celtics haben.
Ja. Da muss man auch nochmal die beiden Jays lobend hervorheben, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in diesen Playoffs so ein bisschen untergeht. Jaylen Brown, finde ich, hat sich wieder total recovered, denn vor 2 Jahren, 1,5 Jahren hat man echt mal gesagt, hey, was ist denn mit der Defense von Jaylen Brown los?
Ja, jetzt da war wieder, so voll lustlos.
Genau, jetzt ist es wieder der Jaylen Brown, den man eigentlich kannte, und auch Jason Tatum. Ich finde, Jason Tatum hat irgendwie gerade so eine ganz komische Konstellation an Pluspunkten für ihn und negative Punkte gegen ihn. Denn Playmaking großer Pluspunkt, Defense großer Pluspunkt, Rebounding großer Pluspunkt, Attention Defense auf sich ziehen. Sich. Defense, genau. Und dann der eigentliche Pluspunkt aus der Vergangenheit, Scoring, ist gerade eben der größte Minuspunkt, weil er eben halt, man muss aber auch sagen, hey, er kriegt halt auch ganz oft 2-3 Mann gegen sich gestellt. Da ist es gerade eben schwer. Und dann nochmal, das ist einfach ein anderes Celtics-Team. Das ist nicht mehr nur noch dieser reine Isolation-Basketball. Da habe ich mich persönlich übrigens auch in der Preview bisher auf jeden Fall ein bisschen getäuscht. Die Offense sieht viel, viel variabler und flexibler aus, als ich mir das eigentlich gedacht hatte. Sie lassen den Ball einfach gut laufen. Und es gibt manchmal einfach 5-6 Possessions, da bekommt Tatum gar keinen Abschluss. Das hätte es vor 2 Jahren niemals gegeben. Aber dann macht mal einen Brown einen Drive, dann nimmt man einen Derrick White einen Dreier, dann kommt ein Drew Holiday mit einem Backdoor-Cut oder mit einem Cut und macht die Punkte. Und dann kommt ein Jason Tatum und bekommt halt erstmal wieder den 6. oder 7. Wurf. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Grund, ist plus der Coverage 2-3 Mann auf ihn, dass er halt dann auch einfach gerade eben nicht mehr diese allzu geilen Quoten hat, weil ich ein paar Mal die Frage bekommen habe, warum driften Tatum gerade nicht so gut? Das ist meine Begründung dafür gerade eben so ein bisschen.
Ja, und da stecken 2 wichtige Sachen drin. Nummer 1, die Celtics Offense sieht im Moment auch wirklich so gut aus. Wir müssen ihn nochmal erwähnen wegen Drew, weil Drew einfach eine Menge zum Korb cuttet, weil er
auch
dadurch
die Erfahrung von ihm.
Genau, weil er dadurch viele Räume öffnet, teilweise von der Dreierlinie aus der Corner attackiert. Das ist auch spannend. Er bekommt eigentlich den freien Dreier quasi serviert oder er bekommt den Ball und die Mavs denken, cool, jetzt haben wir hier den Wurf gestoppt quasi. Und anstatt dass Drew dann, wie die meisten Catch-and-Shoot-Player, einfach den Ball weiterpasst, nee, penetriert er plötzlich zum Korb und macht so einen komischen Sidestep um den Wicks herum.
Ich weiß genau, was du meinst,
Und macht den Layup. Und das ist auch so wichtig gerade für die Celtics und so ein Game-Changer in ihrer Offense, die ja jahrelang einfach diese... Und seien wir mal ehrlich, also das ist jetzt auch nicht von ungefähr, dass wir das sagen. Das war ja auch selbst in diesen Playoffs noch teilweise so, dass du einfach diese abwechselnde mal er, mal Jaylen, mal Jason, diese Offense, die hast du ja auch trotzdem immer noch gesehen. Mhm. Aber ich finde, jedes Mal, wenn Drew mit auf dem Feld ist, dann eröffnet er einfach noch andere Wege. Und das andere, was du, weil du sagst, Tatum wird so krass von der Mavs Defense quasi in die Mangel genommen und die doppeln ihn und trippeln ihn und kollabieren einfach jedes Mal auf ihn. Wenn ich die Mavs wäre für Spiel 3, ich würde echt gucken und sagen, weißt du was, ich will genau diesen Jason Tatum, den die Celtics nicht haben wollen, den will ich heute aus ihm rauskitzeln. Ja. Ich will, dass der heute 25 Würfe nimmt und ich will, dass die alle contested sind durch einen Verteidiger, aber nicht durch 5. Ich will, dass der keine Pässe spielt und ich will, dass die Mannschaft insgesamt in der Offensive viel mehr stagniert. Und das würde ich als Mavs-Defense auf jeden Fall mir als Gameplan nehmen. Genauso wie sie es auf der anderen Seite mit Luka machen. Luka soll ja die Celtics im Alleingang besiegen. Deswegen verteidigen sie ihn ja nur mit einem einzelnen Mann. Mach das Gleiche mit Tatum und guck mal, was passiert. Weil dadurch nimmst du ganz viele dieser Drew Holiday Cuts weg, dieser offenen Würfe für die Celtics. Damit nimmst du so viel weg. Lass doch einfach mal 1-gegen-1 verteidigen und gucken. Natürlich musst du dann auch im Vorfeld, der Schritt davor ist dann, du musst halt irgendwie dafür sorgen, dass nicht dauernd Luka gegen Tatum steht. Ja. Weil das bekommen sie im Moment zu leicht. Und wenn du dauernd nur Tatum gegen Luka hast, ja, dann wird Tatum wahrscheinlich zu relativ einfachen Abschlüssen kommen. Wenn du das irgendwie hinbekommst, das wäre ein interessanter Game-Changer für die Mavs, einfach zu sagen, soll Tatum uns im Alleingang schlagen und wir deaktivieren aber die ganzen anderen Celtics-Spieler.
Selbst wenn du das nicht so leicht hinbekommst, musst du es den Celtics halt viel schwerer machen, dass Tatum auf Luka steht, Breeze-Switching, über Screens kämpfen. Ey, das wurde teilweise so leicht abgegeben, du musst den Celtics das richtig schwer machen, sich leichte Punkte zu erarbeiten. Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt echt viele Punkte angesprochen. Also die Help-Defense muss anders aussehen, unnötige Help-Defense muss vermieden werden, du musst die Gap da in der Lücke, in der Richtung Freiwurflinie musst du irgendwie zubekommen, vor allem wenn die Celtics keinen guten Abend von draußen haben, musst du absenken, du musst verhindern, dass es dieses Mismatch-Hunting gibt, besonders auf Luka Doncic, also und so weiter und so fort, so viele Punkte, die die Mavs da besser machen können. Es wird super schwer und trotz allem will ich euch irgendwie auch motivieren, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, auch wenn die Celtics gerade eben verdammt gut aussehen und wir beide jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt daran glauben, dass die Celtics das noch abgeben, aber im Basketball ist schon so viel passiert und offensiv kann bei den Mavs ja auch noch wesentlich viele Dinge einfach besser laufen. Also Irving erwarte ich auf jeden Fall jetzt im dritten Spiel meine Antwort. Er muss meine Antwort geben, vor allem zu Hause. Das größte Fragezeichen bleibt für mich halt tatsächlich, wie, was ist mit Luka? So, weil Luka hat in der ersten Halbzeit überragend gespielt und dann hast du halt auch wieder gemerkt, okay, stell dir mal vor, Luka würde das über 40 Minuten durchdrücken, weil was Doncic ja schon geschafft hat, dass die Celtics überhaupt mal über ihre Coverage nachgedacht haben, weil er sie einfach im One-on-One so krass gekocht hat und das kann halt einfach nur ein Doncic. Ja, das kann kein anderer in diesem Mavs-Roster. Ja, hast du noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Stats haben wir jetzt heute gar nicht vorgelesen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig jetzt in diesem Spiel gewesen.
Nee, das ist nicht so wichtig, aber wir haben einen ganz, ganz wichtigen Mann vergessen, beziehungsweise, glaube ich, nicht genug erwähnt und das ist einfach Kristaps Porzingis. Der ist so elementar gewesen für diesen Erfolg der Celtics bisher in den ersten beiden Spielen und jetzt habe ich ein paar Stats für dich. Der hat 16 Punkte im Schnitt gemacht in diesen beiden Spielen, hat 60% seiner Würfe getroffen, was sehr, sehr krass ist, weil er ja auch viele Würfe von außen nimmt. Er ist ja nicht der klassische Big Man unterm Korb. Und das ist für mich das Wichtigste, 2,5 Blocks.
Ja.
Diese Blocks, diese Rim Protection, die er an den Tag gelegt hat, wow, wirklich einfach wow. Ich bin am Staunen, wenn ich mir das angucke. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit so einer Intensität den Ring beschützt. 2,5 Blocks ist wirklich eine Ansage. Und das wird ganz, ganz hart jetzt für die Celtics, sollte er raus sein. Er hat sich verletzt, auch da bei einem defensiven Play. Er hat gehasselt, selbst danach noch. Er war schon verletzt, ist noch ein, zweimal über den Korb irgendwie gehumpelt, hat irgendwie versucht, Plays zu verhindern, hat es natürlich nicht mehr geschafft. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist und dass er in Spiel 3 fit ist für die Celtics. Aber sein Impact von der Bank auch noch, das ist ja auch so ein guter Geniestreich von Joe Mazzulla gewesen, zu sagen, ey, wir starten ihn nicht, wir bringen ihn von der Bank als Energizer, als derjenige, der so die zweite Unit anführt und der den Startern so ein bisschen Dampf unterm Arsch macht. Ey, das hat so gut funktioniert und ich kann gar nicht genug über den Impact, genauso wie wir dauernd über Jrue Holiday und Derek White reden, wie wichtig die sind. Also ohne Porzingis hast du diese beiden Spieler auch lange nicht gewonnen. Deswegen auf jeden Fall Hut ab vor Offense und Defense vor allem von Porzingis.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er hat ja selber gesagt, er wird sich dafür zerreißen oder sterben. Dass er im dritten Spiel
sterben, hat er gesagt.
Genau, richtig. Also mal gucken, ob er mitwirken kann. Vielleicht noch ganz kurz zum Spiel, weil wir jetzt über den Spielverlauf gar nicht großartig geredet. Es gab für mich so ein paar Neckbreaker-Situationen. Die wisst ihr auch, also es war halt auf jeden Fall einmal der Bridgehard-Dreier, der in so einem beschissenen Zeitpunkt kam, Ende des dritten Viertels, genau auf den Buzzer. Und anstatt mit -6 gehst du dann mit -9 ins vierte Viertel. Dann gab es einen bösen Jaylen Brown-Dreier von der Birne, auch in der Situation, der richtig wehtat, und einen Derrick White-Dreier. Also auch wenn die Celtics nicht gut getroffen haben von draußen, die Dreier kamen immer genau dann, wenn es die Mavs am wenigsten vertragen konnten. Ja, und dann am Ende, ich weiß gar nicht, ob du das mitgebracht hast in der Starting Five, diese Situation gegen PJ Washington. Weiß nicht, ob das eine Starting Five-Frage ist.
Leider nicht.
Dann können wir einmal ganz kurz vielleicht drüber sprechen. Wie hast es du gesehen? Hast du dort irgendwo einen Foul gesehen? Die Berührung von Jaylen Brown am Rücken oder der Block von Derrick White? Wie hast du das Ganze eingeordnet?
Genau, also für euch nochmal, es war sehr spät im vierten Viertel. Es war ein Layup, also ein Korbleger von PJ Washington von den Mavs, der zum Korb gegangen ist. Und dann kamen von hinten Jaylen Brown und Derek White, die ihn geblockt haben. Ich fand schon in Realtime, dass es, also als ich es live gesehen habe, dachte ich mir schon, oh, sah ein bisschen nach Kontakt aus, aber Refs haben es scheinbar nicht gepfiffen. Schiris lassen allgemein sehr, sehr viel laufen in dieser Serie bisher. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich mag diese harte Gangart und ganz ehrlich, die Mavs-Fans können sich auch nicht beschweren, weil dann hättet ihr halt noch mehr Freiwürfe gebrickt. Das war sowieso nicht eure Nacht oder eure ersten beiden Nächte. Für mich war es ein Foul. Also klar, im Replay habe ich es dann gesehen von beiden. Also sowohl von Jaylen Brown, der wirklich eine Menge Kontakt natürlich von hinten ausübt, aber auch von Derek White dann oben. Also er trifft halt die Hand und diese bescheuerte Regel irgendwie, dass die Hand Teil des Balles ist, make it make sense. Also das macht keinen Sinn für mich, weil was ist denn dann ein Foul? Also ich kann einfach jemand auf die Hand schlagen und weil es Teil des Balles ist, ist es dann doch kein Foul. Nee, es ist für mich Quatsch. Also ich fand, es war ein Foul. Ich mag aber insgesamt die Gangart von den Schiedsrichtern, dass sie relativ wenig pfeifen. Deswegen, ich mag's, dass es nicht gepfiffen wurde, aber wenn ich jetzt kleinlich wäre, ja, es war ein Foul.
Schon alleine in 9 von 10 Fällen während der Regular Season ist schon alleine die Berührung von Brown ein Foul, weil jeder, der mal so im Sprint wirklich übers ganze Feld gegangen ist, es reicht einfach die kleinste Berührung von hinten und die Hand von Brown hat dort einfach nichts zu suchen. Dann brauchst du gar nicht erst über den Block von Derek White sprechen und für mich war das auch ein Foul. Ob die Mavs das Spiel dann noch gedreht hätten, who knows? Aber auf jeden Fall war das eine ganz, ganz kritische Situation, weil die Mavs hatten, glaube ich, nochmal einen 19-0-Run davor. Ja, also haben das Spiel nochmal echt richtig eng gemacht. Und ich glaube, mit dem Foul hätten sie dann auf 3 rankommen können. Und es war auf jeden Fall noch einiges auf der Uhr. Ich glaube, so irgendwie 35 oder 40 Sekunden. Also da hätte ich die Celtics dann auch nochmal ganz gerne gesehen in so einer Crunch-Time-Situation. Ich bin bei Björn. Für mich war das auch ein Foul und ein Missed-Call.
Ja.
Gut. Okay. Dann haben wir das auch abgehakt und jetzt kommen wir nach 40 Minuten. Aber ich find's ganz geil, weil wir das Thema jetzt noch nicht besprochen haben. Starting Five. Und Björn hat ja auch schon ein bisschen gespoilert, dass die Finals MVP-Frage damit dabei ist. Dann machen wir jetzt die Starting Five, oder?
Genau. Also, Starting Five. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wer wäre aktuell eigentlich Finals MVP? Weil es ist nicht Jason Tatum, trotz seiner guten Playmaking-Situationen, Fähigkeiten im Moment. Nein, es ist nicht Jason Tatum. Es ist im Moment wahrscheinlich zwischen Jaylen Brown, Jrue Holiday. Manche würden als Dark Horse vielleicht Porzingis mit reinwerfen. Wen hast du aktuell als Finals MVP?
Das ist sowas von 100%ig Jrue. Ich finde einfach, ich muss einfach sagen, bei ihm passt einfach gerade eben alles. Es passen die Punkte, es passen die Quoten. Er kommt gerade eben auf 19 Punkte im Schnitt, 65,2% aus dem Feld. Du hast es vorhin schon angesprochen. Da sind auch ganz, ganz viele Punkte dabei, die er sich dann auch doch selber kreiert, weil er von der Birne attackiert. Wenn er von der Dreierlinie mal Würfe bekommt, trifft er die mit 44,4%. Im Gegensatz zu den anderen steht er bei 100% von der Freiwurflinie. 9,5 Rebounds und davon 3 offensiv, was für so einen kleinen Guard absurd ist. Also bist du Josh Hart oder was? So gefühlt. genau. Und dann hat er noch 4 Assists und für mich fast mit der schönste Wert, der immer so ein klein wenig untergeht. Aber das ist einfach so wertvoll. Kein einziger Turnover. Und das ist in so einem Finals-Matchup unglaublich wichtig, dass so ein Spieler Ruhe reinbringt, wenn er den Ball bekommt, keine unnötigen Turnover fabriziert. Und ich finde einfach, das Gesamtpaket von Jrue Holiday ist gerade für mich einfach das Wertvollste. Natürlich muss man auch sagen, ist man bestimmt ein bisschen biased jetzt nach dem zweiten Spiel, aber für mich wäre es aktuell Jrue Holiday.
Also ich gehe hart dagegen, auch wenn ich Jrue liebe, aber ich muss mit meinem Man Jaylen Brown gehen. Der macht mehr Punkte, mehr Assists, mehr Steals und mehr Blocks als dein Jrue Holiday. Und
mein Jrue Holiday, sagt der Bucks-Fan.
Ich finde einfach, er ist jetzt nicht mehr mein Jrue. Nee, aber ich finde einfach, dass Jaylen einen unglaublichen Einfluss hat, offensiv und defensiv auf diese Serie bisher. Er ist für mich auch der Leader des Teams. Und das ist halt so spannend, weil irgendwie alle sind so professionell bei den Celtics, aber ich finde, Jaylen strahlt gerade was aus, was einfach die anderen nochmal irgendwie in Anführungszeichen überschattet oder eher eigentlich beflügelt. Ich finde, Jrue Holiday ist gerade offensiv einfach so ein bisschen der Nutznießer davon, dass Tatum so viel gedoppelt und getrippelteamt wird und dadurch halt diese offenen Cuts und Würfe einfach für ihn da sind und er hat sie halt ausgenutzt. Aber wenn ich jetzt wirklich gucke, wer hat die meiste Verantwortung im Moment und wer schultert die meiner Meinung nach am besten, dann ist es, finde ich, Jaylen Brown, weil er nicht nur vom Scoring her gerade der Leader ist der Celtics, sondern halt auch in der Defense einfach den Ton angibt und seine Steals, seine Blocks sind einfach extrem wichtig pro Spiel. Deswegen, ich gehe im Moment mit Jaylen.
Ich finde das auch so geil, dass wir hier eigentlich drei unterschiedliche Cases haben. Du hast einmal Tatum so ein bisschen als der Kopf dieser Celtics Offense, Playmaking, Rebounding. Dann hast du einmal Mr., wie du es gerade genannt hast, Nutznießer, Mr., ich bin effizient, hoch 3000, Drew Holiday. Yeah. Und dann hast du Mr., Two-Way-Monster, unglaublich effizient aus dem Feld, bester Scorer aktuell bei den Celtics, Jaylen Brown. Und sehr, sehr spannend. Also sollten die Celtics den Titel gewinnen, dann wird das, glaube ich, eine der spannendsten Finals-MVP-Votings überhaupt, weil ich glaube, da sind die sich auch nicht alle einig, aber ey, jetzt kann auch so super viel passieren. Vielleicht stabilisieren sich die Quoten von Jason Tatum auch noch vielleicht einigermaßen. Kann auch passieren. Aber okay, dann gehst du mit Jaylen Brown und ich bleib bei Drew Holiday, weil ich es ihm auch irgendwie so krass gönnen würde. Okay.
Es wäre crazy auf jeden Fall. Okay, nächste
Frage.
Hätte dann
übrigens zwei Titel und einen Finals MVP, was schon krass wäre für so einen kleinen Guard.
Ja, direkt Hall of Famer. Okay, nächste Frage. Warte mal, ich habe die Starting Five gar nicht auf. Hier. Wir gehen zu deinen Sixers und ich gebe dir einfach einen Startbench-Cut und du kannst es so ein bisschen für dich interpretieren. Ich habe es jetzt mal in Klammern geschrieben, Impact auf die Sixers oder Wert bei den Sixers. Mhm. Startbench-Cut, Prime Iverson, Prime Embiid oder Prime Dr. J?
Puh, das ist eine gute Frage. Formulier noch mal genau, was war noch mal der Wortlaut, der Impact auf die Sixers-Organisation?
Genau. Also was der Spieler für die Sixers bedeutet hat, erreicht hat, was die Legacy von ihm bedeutet bei den Sixers und so weiter.
Fällt mir dann doch relativ leicht. Iverson, Dr. J, Embiid. Startbench-Cuts, weil Iverson einfach die Sixers in die Finals geführt hat gegen die Lakers. Es geht nicht nur darum, wie er gespielt hat, sondern auch generell, was er auch drumherum einfach für einen Impact hatte auf die ganze Kultur. Und Dr. J auch eine absolute Legende. Und ich weiß nicht, ob man Embiid über Dr. J stellen kann. Klar, natürlich, Embiid hat den MVP.
Attention campers! The new Camp Snoopy at Kings Island brings your family summer camp fun all season long. Head to camp with Snoopy, Charlie Brown, and the whole Peanuts gang for fun and adventure. Race forwards and backwards on the new family boomerang coaster, Snoopy's Soapbox Racers. Explore on your own with more space to roam at Beagle Scout Acres. And don't forget to grab a snack at Pigpen's Mess Hall. Now, for a limited time, get junior tickets for just $29.99 during the Kids Adventure Sale. Kings Island, for the fun of it.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Aber ich weiß, nein, wenn es um Impact geht, sage ich Iverson, Dr. J und Embiid. Okay. Wie siehst es du?
Ich hatte überlegt, ob ich Dr. J nicht sogar an die Eins packe, also ihn starten lasse, weil er Champion wurde mit den Sixers. Und das ist für mich schon ein Thema. Und weil du gerade das Thema mit dem MVP angesprochen hast, ich weiß, er wurde ein paar Mal MVP, ja, auch einmal in Philly, genau. Das war noch ein bisschen früher, also er war wirklich auch in seiner Zeit in Philly, hat ja eigentlich in der ABA angefangen, in der Konkurrenzliga zur NBA, hat da schon einiges gewonnen, aber auch in der NBA war er noch sehr, sehr oft im MVP-Voting, zweiter, dritter. Einmal hat er den MVP sogar gewonnen, wurde wie gesagt auch Champion mit den Sixers.
Deswegen, wann war das in welchem Jahr nochmal?
81 war der MVP und ich glaube immer die Chip war 82. Nee, warte, 82 haben sie verloren. 83 haben sie die Lakers gesweept.
Ja.
Deswegen, ich habe überlegt, aber an sich hast du recht, weil Impact auf die Sixers, man muss schon dann halt über den modernen Impact reden. Und also keiner hat mehr die NBA geprägt in den letzten 20, 30 Jahren. Vielleicht abgesehen von Jordan Curry, so, da ist Iverson auf jeden Fall auch mit drin, wie du schon gesagt hast, vor allem das, die kulturelle Repräsentation von dem, was in den USA eigentlich abging, war durch Iverson dann endlich in der Liga angekommen. Und ich glaube, das ist schon wahnsinnig wichtig. Deswegen wahrscheinlich Iverson an die 1, Dr. J an die 2. Und ich habe auch Embiid gecuttet, weil ich dachte, ja, Embiid war noch nie in den Finals, er hat einen MVP, das ist cool, aber im Moment wäre seine Legacy eigentlich wirklich so der Process. Mhm. Und der Process ist an sich schon gescheitert, weil du hast halt, das ist ein ganz interessantes Fallbeispiel, weil der Process war ja, ey, wir verlieren jetzt 2, 3 Jahre absichtlich wirklich jedes Spiel, damit wir die besten Draftpicks bekommen. Und haben auch einen scheiß Roster, dass wir extrem viel Capspace haben und dann irgendwann bauen wir um unsere Top-Draft-Picks rum. Das hat an sich auch gut funktioniert mit Ben Simmons und mit Joel Embiid. Was du dadurch aber halt geschaffen hast, war auch eine absolute Kultur des Verlierens für ein paar Jahre. Und sowas switchst du auch nicht einfach so schnell rum. Und ich glaube, dass das einfach sie am Ende so ein bisschen in den Hintern gebissen hat, dass sie so eine Losing-Culture einfach etabliert haben für viele Jahre und selbst Embiid und Ben Simmons noch die ersten paar Jahre gesagt wurde so, ey, ist egal, ob ihr Spiele gewinnt. Komplett egal. Lass einfach so ein bisschen das, was mit LaMelo Ball in Charlotte passiert.
Ja. Ja, und weißt vor allem auch nochmal dieses Wort Impact. Also da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass ich Embiid da einfach cutten muss. Da sind die anderen beiden Namen auch einfach für die Historie der Franchise einfach viel, viel größer. Ehrlicherweise.
Okay. Nächste Frage, ganz, ganz simpel und easy. Schaust du aktuell die WNBA, nachdem die ja in den Ratings gerade sehr, sehr nach oben schießt, nachdem dieses ganze Caitlin Clark-Thema immer größer wird, Angel Reese-Thema wird immer größer. Ja, es scheint so ein bisschen das erste Mal ich will fast sagen Hype um die WNBA zu entstehen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe bisher kein einziges Game geguckt. Ich habe sogar diesen WNBA Game Pass, ich habe ihn noch nicht einmal angemacht. Vielleicht, wenn die NBA-Saison vorbei ist, schaue ich mal rein, aber es ist ganz ehrlich für mich jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt diese Spiele sehen. Wie siehst du es?
Ist bei mir auch so, aber was sie schaffen, dass die Aufmerksamkeit schon größer wird. Also ich habe das viel mehr auf dem Radar als die letzten Jahre überhaupt und die Lust dann doch mal reinzuschauen, was da gerade eben abgeht, ist schon da, viel, viel größer. Mhm. Also ich denke, ich werde in nächster Zeit doch mal reingucken. Ich habe jetzt auch mitbekommen, Caitlin Clark wurde ja, glaube ich, auch für den Olympia-Frauenkader nicht nominiert, oder? Das war doch, glaube ich, auch irgendwie ein Thema.
Genau.
Und dann heißt es irgendwie so, ihr habt ein Monster geweckt oder sowas. Also genau. So, und ich glaube, sie wird auch irgendwie sehr, sehr viel kritisiert. Wie gesagt, ich habe das alles immer bloß so in einem gewissen Rahmen mitbekommen. Ich schaue die WNBA aktuell nicht, will mir aber auf jeden Fall mal vielleicht jetzt nicht unbedingt Spiele angucken, aber vielleicht auch einfach mal ein paar Possessions, einfach mal ein paar Statistiken ansehen. Und so hat es damals in der NBA ja auch begonnen. Einfach mal irgendwie so reingeguckt, mal, hey, wer ist eigentlich ganz cool und wer ist eigentlich ganz gut. Was aber jetzt, glaube ich, die WNBA hat, sind endlich mal Namen, die Zugpferde sein können. Und das hat die letzten Jahre, glaube ich, einfach gefehlt. Und deswegen stehe ich dem Ganzen gerade sehr, sehr positiv gegenüber und habe auf jeden Fall mal Bock reinzugucken. Auch wenn ich gerade aktuell noch keinen WNBA League Pass habe, aber der wird ja wahrscheinlich nicht so teuer sein, gehe ich mal davon aus. genau, deswegen, ich gucke es auch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm.
Ja,
also genau wie du eigentlich.
Auch sagen, genau, ich würde auch sagen, dass endlich mal so Charaktere da sind, wo man sagt, okay, Das ist interessant, hier gibt's scheinbar, am Ende ist es wirklich Rivalitäten und Spannungen einfach auch zwischen Spielern und genauso hat's ja mit der NBA auch angefangen, halt die ersten Sachen, über die die Leute reden, wenn du über 60er Jahre NBA redest, was redest du? Du redest Bill Russell gegen Will Chamberlain, du redest Jerry West, der ständig Finals verliert, du redest halt die NBA in den 50er Jahren und Ende der 40er Jahre, ja okay, Celtics gewinnen jedes Jahr den Titel, super spannend. Nee, es wurde erst spannend, als Will Chamberlain kam und quasi eine Gegenposition gestellt hat, weil davor war Team Basketball, Bill Russell, Defense, teamdienlich, alles fürs Team, bla 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 bla, auch noch ganz andere natürlich soziale Strukturen, erstmal komplett nur weiße Teams, dann anfänglich die ersten schwarzen Spieler und dann kommt plötzlich dieser Will Chamberlain, der einfach ein athletisches Monster ist und 30 Mal mehr Punkte als alle anderen auflegt und die alle dumm aussehen lässt. Und du hast diese Spannungen von alte Fans versus neue Fans, wo die alten Fans sagen, ah, das ist kein richtiger Basketball, so gewinnt man kein Basketball. Und die neuen Fans sagen, nee, das ist endlich mal geil, das ist aufregend, das ist cool. Und Caitlin Clark ist ja auch so insofern, dass sie halt Würfe nimmt, die sich davor keine aus meiner Perspektive jetzt, keine Spielerin wirklich in dem Volumen hat trauen nehmen. Genauso wie Steph Curry damals. Daher kommt ja auch immer der Vergleich mit ihr. Und dann hat sie natürlich auch eine Menge Kritiker und eine Menge Gegenwind aus dieser Liga. Genauso wie LeBron, als in die NBA kam und die Cavaliers-Spieler sitzen im Interview und sagen, ey, bei uns wird der gar nicht so viel spielen, der ist nicht mal der beste Spieler in unserem Team. Und so eine Scheiße halt.
Der war schon ein Top-3-Spieler, der ist in die Liga gekommen.
Ja, ungefähr. Also im zweiten Jahr war auf jeden Fall dann Top 5. Ja. Und das finde ich macht's spannend und ja, da schwingen viele Sachen mit. Es hat auch damit zu tun, dass sie natürlich eine weiße Spielerin ist. Es hängt damit zusammen, dass ihre größte Kontrahentin Angel Reese eine schwarze Spielerin ist. Dass es da viele verschiedene einfach Aspekte gibt, die Fans jetzt interessant finden und die sich halt genauer angeguckt werden und dadurch steigt die Popularität gerade dieser Liga und dadurch funktioniert das einfach. Ich predige ja auch immer, Dominanz fördert den Sport. Und genauso ist es auch mit solchen Rivalitäten. Rivalitäten fördern auch total den Sport. Und deswegen ist das, ich bin mal gespannt, ob mich die Spiele überzeugen werden. Ich habe echt noch nicht reingeguckt. Aber ja, ich werde es nach den Finals wahrscheinlich mal machen.
Okay. Das ist übrigens spannend, noch ganz kurz zu dem Punkt, weil du gesagt hast, so Will Chamberlain kam dann in die Liga und dann haben die ganzen Old Guys gesagt, hey, das ist doch kein Basketball. Das zieht sich übrigens durch die ganze Historie der NBA. So die Kids der 80er und 90er sagen, hey, ihr heute mit eurem Dreier-Shooting, der Scheiß geht mir mal da weg. Und wir sind jetzt wahrscheinlich so die Kids, die dann mit diesem Dreier-Shooting aufgewachsen sind und wahrscheinlich in 20 Jahren kommt irgendwas komplett Neues und sagen wir, oh, was für ein Rotz, hey, damals noch mit dem Dreier-Shooting, ja, das hättet ihr mal sehen müssen.
Das stimmt auf jeden Fall. Wo ich aber immer mittlerweile wirklich hart gegen diese ganze Nostalgie-Schiene gehe aus den 90ern und 80ern. Und ich bin gerade auch in so einer, nicht Diskussion, aber ich mache die Diskussion gerne auf, so Dream Team 92. Ich sag, das 2024er Team ist 100 Mal besser.
Mhm. Ganz ehrlich. Wir hatten das sogar mal als Startbench-Cut, glaube ich, in Patreon oder stimmt, bei Patreon oder sowas.
Stimmt. Ja. Genau, und ich bleib da auch dabei, die sind 100 Mal bessere Basketballspieler als alles, was da damals rumgelaufen ist, außer vielleicht Michael Jordan, weil teilweise waren ja Magic und Larry, die waren ja auch am Ende ihrer Karriere, Magic hatte schon ein ganzes Jahr nicht mehr gespielt, das ist doch nicht vergleichbar mit dem, was jetzt da 2024 auf uns zukommt mit Olympia USA und was mich immer so ärgert ist, wenn es irgendwie heißt, so ja, früher wurde noch härtere Defense gespielt, weil früher, keine Ahnung, hast du einfach irgendwie jemanden einen Schlag gegeben und dann hat er sich nicht mehr in die Zone getraut. Ja klar, du kannst jemand heute keinen Schlag mehr geben, aber was du auch nicht vergessen darfst, ist, heute stehen 5 Leute auf dem Feld, die alle so viel geskillter sind als jeder, der damals bei euch auf dem Feld war. Und die geskilltesten Jungs damals in der Liga, die Point Guards, wie groß waren die? Die waren 1,80, 1,85 groß und die durften den Ball dribbeln. Ey, heute dribbeln bei uns 2,5 Meter Leute. Franz ist 2,6 Meter und kann den Ball besser handeln als wahrscheinlich jeder Point Guard in den 80ern und 90ern, abgesehen von den Top-Top-Point Guards, Isaiah Thomas und so. Deswegen, das ist so lächerlich, immer das zu sagen, so früher wurde noch härter verteidigt. Nee, früher waren die Spieler einfach nicht so geskillt. Und vor allem die großen Spieler, ey, guck dir Bulls Offense an von damals. Ich weiß, ich hole gerade viel aus, sorry. Aber Bulls Spieler damals, so ein Charles Oakley oder so, ey, der durfte kein Dribbling machen im ganzen Spiel.
Aus Gründen.
Aus Gründen, ja. Und der Grund war, er hatte keine Skills dafür. Und ich will nicht Charles Oakley schlecht machen, der ist ein cooler Typ. Aber Charles Oakley hatte kein offensives Game für die NBA. Und der würde heute keinen Roster-Spot irgendwo bekommen.
Ich möchte mal die 90er Bulls gegen die Defense der heutigen Celtics sehen. Wäre spannend, mal sich das anzugucken.
Ja.
Ob dann die 90er Bulls noch immer so krass wären, wie alle das so denken.
Ja, nein, niemals. Komm.
Also Michael Jordan wahrscheinlich schon, aber die Guards, also die könnten sich einsalzen.
Ich bitte jeden da draußen, guckt euch Scottie Pippen Highlights an. Scottie Pippen ist einer der besten Spieler der 90s überhaupt gewesen. Der Mann hat keinen Jumpshot. Der hat seine ganze NBA-Karriere gespielt, ohne einen vernünftigen Jumpshot zu haben. Das kannst du nicht vergleichen mit heute. Weil nee. Weißt du, was Kevin Durant im Vergleich zu Scottie Pippen für ein Upgrade ist, offensiv? Das kannst du nicht vergleichen mehr.
Ja.
Okay, aber ich werde hier gerade...
Egal, ich feiere den Exkurs.
Kam mir ein bisschen zu weit vor, aber okay. Auf jeden Fall, wir schauen beide mal demnächst in die WNBA rein. Nächste Frage, apropos Championship und apropos Finals. Du warst jetzt bei einem Finals-Game der BBL. Alba gegen Bayern. Erzähl mal ein bisschen, wie war's?
Sehr, sehr nice von der Atmosphäre her, von der Intensität. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt doch ein paar Spiele auch in der Saison gesehen, auch Euroleague-Games im BMW im Park. Und ich glaube, da können wir auch die Alba- und Bayern-Fans zustimmen. Das war offensiv mit das beste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Also cool. Vor allen Dingen die erste Halbzeit. So viele gute Pick-and-Roll-Actions. 3-4 Dunks in so einem Spiel. Also manchmal bin ich bei manchen Spielen gewesen, habe gar keinen Dunk gesehen. Andy Obst ist komplett heiß gelaufen. Es war richtig geile Defense. Jetzt haben die Bayern das zweite Spiel verloren. Es steht jetzt 1-1. Also die haben quasi das zweite Spiel zu Hause abgegeben. Und jetzt spielen sie beide Spiele in Berlin. Das bedeutet, eventuell gibt es dort ein Game 5. Also Bayern muss jetzt auf jeden Fall auswärts 1 gewinnen. Und war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Man hat schon gemerkt auch, dass die Qualität dann doch nochmal eine andere ist. Also wenn Bayern auf Alba trifft, obwohl Alba ja auch so viele Verletzungssorgen hat. Thiemann war zum Beispiel gar nicht mit dabei und ansonsten auch ein paar Spieler mit Wehwehchen. Auch bei den Bayern hat der ein oder andere Spieler gefehlt. Aber war eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Klar, natürlich kommen jetzt wieder ein paar Euroleague-Fans und sagen, das ist gar nichts im Gegensatz zu den Griechen und zu den Türken. Ja, wissen wir. Für deutsche Verhältnisse war das aus der Haut gehen, sage ich euch. Wirklich. Also, okay. Nee, hat tatsächlich echt Bock gemacht. Und ich werde versuchen, falls es möglicherweise ein Game 5 geben sollte, was ja ein Do-or-Die-Game dann wäre um die Championship, dass ich dann nochmal im BMW-Park bin. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Doch, muss ich schon sagen. So lokal einfach mal einem Team zuzugucken, auch generell, muss ich sagen, immer eine geile Erfahrung. Yeah. Einfach mal in die Halle zu gehen, sein lokales Team zu supporten. Klar, ich habe jetzt natürlich mit den Bayern ein sehr, sehr großes lokales Team, aber auch in anderen Städten. Macht das.
auch mal zu den Aachener Rockets gehen.
Genau, richtig. Mach das schön, auf jeden
schön
Fall.
Regio. Nee, ich habe keine Ahnung, wo Aachen spielt. Okay, cool. Ja, ich war auch schon, ich glaube sogar diese Saison, auch bei beiden in der Halle. Bei Alba war ich Euroleague, bei Bayern weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube sogar auch Euroleague.
Und, Euroleague warst du einmal, ja.
Ja, ja.
War das nicht gegen Barcelona? Irgendwie gleich am Anfang der Saison? Ich kann mich halt irgendwie sowas erinnern.
Es war auf jeden
erinnern.
Fall am Anfang der Saison. Ich weiß leider das Team gerade nicht mehr. Sorry, Leute. Nee, aber war cool. Ich fühle mich auch in beiden Hallen immer super wohl. Und auf jeden Fall geile Atmosphäre, cool, freut mich, wenn du sagst, dass es nice war. Okay, vorletzte Frage. In den letzten paar Tagen sind einige lustige Videos entweder aufgetaucht oder entstanden. Und das ist jetzt kein Startbench-Cut. Ich will einfach nur, dass du dich entscheidest, so was war das witzigste Video für dich. Und ich gebe dir jetzt drei Videos. Nummer eins, LaMelo Ball fährt auf irgendeiner Tiefgarage oben auf dem Dach Go-Kart.
Ja.
Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nein, ey, dann musst du das jetzt schnell eintippen bei YouTube, weil sonst funktioniert das Bit nicht und ihr könnt das gerne auch machen. Gib ein LaMelo Ball Go-Kart.
Ich gebe das jetzt einfach kurz bei Twitter ein, weil ich glaube, da finde ich es einfach.
Siehst du's?
Okay, ja.
Das sieht aus wie Mario Kart. Der ist einfach in so einem Go-Kart. Irgendein anderer Typ filmt das aus einem anderen Gebäude und der ist oben auf einer Tiefgarage. Keine andere Person ist da und Mello fährt einfach so im Kreis Go-Kart und chillt sein Leben. Und du denkst dir so, ja, der Typ muss auch nie Basketball spielen, deswegen kann er Go-Kart fahren auf random Parkgaragen. Okay.
Ich hab Schmerzen im Gesicht vor Lachen. Vielleicht wartet der auch, bis ein Item aufpoppt, wie bei Mario Kart, dass er einen Stern bekommt oder so.
Er sieht so ein bisschen aus wie Todd oder
ja,
Toad.
Genau, richtig. Ja. Ja, genau. Okay, erstes Video. Mach weiter.
Erstes Video. Zweites Video ist James Harden. Hast du das gesehen, der bei irgendeiner Hochzeit war? Und dann
seine Frau hat den Strauß gefangen, oder?
Seine Freundin hat den Strauß von der Braut gefangen. Genau. Und der Blick von Harden ist so, holy shit, ich habe gar keinen Bock, jetzt hier einen Antrag zu machen. Ja, also der hat überhaupt keinen Bock auf Hochzeit.
Ich will gerne einen Ring, aber nicht den.
Exakt, sehr gut formuliert. Ja. Genau das. Oder, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das war so ein richtig geiler, trockener Humor, der einfach das ganze Momentum gekillt hat. Da hat Joe Mazzulla war bei der Pressekonferenz, ich glaube vor Game 2, und er wurde gefragt, wie es sich für ihn anfühlt oder ob er das cool findet, dass das erste Mal in den NBA Finals zwei schwarze Coaches sind mit ihm und Jason Kidd. Und dann sagt Joe Mazzulla einfach so, ohne darauf zu antworten, sagt er einfach so, ich frage mich, wie viele von denen christlich waren. Und genauso wie ihr jetzt, genauso wie ihr jetzt alle so, wieso ist das deine Antwort? Ey, das ist so tot in diesem Pressekonferenzraum. Und alle gucken sich so 5 Sekunden an und dann wird die nächste Frage gestellt. Und das war für mich so ein unfassbar witziger Moment. Deswegen rank mal bitte diese 3 Videos.
Okay, nach Kategorie, was ist am witzigsten, oder?
Ja, was findest du am witzigsten?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, weil ich das gerade eben gesehen habe, aber es läuft im Hintergrund immer noch durch. Lamelle Ball auf dem Go-Kart, es ist so random. Also wirklich, ich musste starten. Das killt mich einfach komplett. Und bei den anderen beiden, das sind so unterschiedliche Situationskomiken, da muss ich jetzt ganz kurz drüber nachdenken. James Harden mit diesem geilen Blick oder Joe Mazzulla. Ich glaube, ich gehe mit Joe, weil das war so random und die Stille danach, die war irgendwie so, ja, also ich starte LaMelo Ball, ich bench Joe Mazzulla und ich cutte James Harden. Das ist meine Reihenfolge, genau. Wie hast du?
Nee, ich hatte sogar extra zu dir gesagt, es ist gar kein Start-Bench-Cut.
Ach so, aber es dadurch, ist kein Start-Bench-Cut. Oh mein Gott,
dadurch,
sorry.
Dadurch, dass wir das so oft machen, glaube ich, bist du automatisch
reingerutscht. Und du bist sogar noch so nett und hast mich nicht unterbrochen. Oh Mann,
nein, vielen, natürlich. Okay. Ja, kein Thema. Ja, aber ich sehe es ähnlich wie... Nee, sorry, was hast du auf die Bank? Das Harden oder das Mazzulla?
Joe Mazzulla habe ich auf die Bank.
Ja, ich auch. Das ist einfach, es ist so witzig, wirklich, ihr müsst euch das nochmal angucken. Also der ganze Raum ist einfach so leise, sowas habt ihr noch nicht gehört. Das ist, als wäre plötzlich ein Vakuum entstanden. Ja. Das ist so funny. Und sein Humor dahinter ist auch witzig, weil er quasi einfach so ein bisschen zu bedenken geben will, warum ist das jetzt ein großes Thema? Weil er könnte jetzt auch jede andere Teil seiner Persönlichkeit quasi da reinwerfen und sagen, ja, okay, aber wie viele von denen waren Christen oder wie viele von denen waren Männer oder wie viele von denen sind Ex-Profis oder was auch immer. Und er macht einfach dieses so, ja, wie viele davon sind Christen und alle sind leise. Das ist so hilarious.
Ich würde mir übrigens wünschen, dass mal jemand Joe Mazzulla so eine Frage stellt. Also wenn ich jetzt da wäre im Presseraum, ich würde ihn einfach mal fragen, ey, du bist jetzt in den NBA Finals, du hast coached jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal die Playoffs, oder? Ja, zum zweiten Mal die Playoffs für die Celtics. Was für Dinge hast du für dich mitgenommen? Wie hast du dich weiterentwickelt? Der ist noch super jung. Ey, der ist jünger als Al Horford beispielsweise. Und manchmal stellen die auf PKs so scheiß Fragen, wo du dir so denkst, wie du gerade gesagt hast, warum ist das jetzt bitte ein Thema? Ich werde auch nie vergessen, Irving kommt rein, ich glaube, das war die Pre-PK vor dem ersten Spiel und die erste Frage war gleich zu LeBron James und Irving hat dann gesagt, that's the first question, okay. Okay, machen wir das Thema zu.
Also manche Reporter sind wirklich eine Katastrophe. Kennst du noch diese Frage, als als Kyrie noch in Cleveland war und dann fragt ihn irgendeine Reporterin beim Training so, ob LeBron eine großartige Vaterfigur für ihn ist?
Oh Gott.
Manche sind echt wild. Ja. Okay, jetzt kommt die Supporter-Frage, unsere 6. Frage quasi off the bench und zwar von Quirin. Und die fand ich ganz cool. Da geht es auch um Doncic und um James Harden. Und zwar gilt mit dem Finaleinzug der Mavs jetzt, das System / der Spieler Doncic ist besser als das System / der Spieler Harden in seiner Prime. Er hat ja nun faktisch mehr erreicht, als er Harden als erste Option je hat. Also für alle, ne, man sagt ja immer, Doncic hat das System oder seine Spielweise sehr James Harden nachempfunden und das ist ja sehr vergleichbar. Also eigentlich ist die Mavs-Offensive damit nicht so krass vergleichbar wie die Rockets, weil die Rockets standen wirklich nur rum und es war wirklich sehr, sehr viel nur 1-gegen-1. Bei Doncic sind die Big Men zum Beispiel gerade viel mehr involviert und so, als es damals war. Aber trotzdem, man kann schon sagen, die beiden haben eine sehr ähnliche Spielweise. Ist Doncic das Spielsystem um ihn herum dadurch jetzt erfolgreicher als das von Harden?
Ich mag generell einfach das Spielsystem rund um Doncic mehr. Und ich finde auch, dass Doncic nochmal ein viel besserer Playmaker ist als ein James Harden, das damals war. Das lässt sich vielleicht jetzt nicht unbedingt an den Assist-Werten ablesen. Ich glaube nämlich, dass Harden da damals auch ziemlich gut unterwegs war. Ja. Aber Doncic kreiert einfach nochmal ganz andere Würfe, nochmal ganz andere Looks und hat einfach nochmal mehr dieses Raum, ich wollte gerade sagen, das Verständnis von Raum und Zeit. Dragon Ball kickt wieder komplett rein. Ja, das war damals aber trotz allem auch special. Also die Rockets, das war schon irgendwie auch eine gewisse Faszination, diese zwei Jahre. Dieses Five-Out und dann zwischendrin da noch mit Capella und die Pick-and-Rolls mit ihm und James Harden. Und trotz allem würde ich schon sagen, ja, da muss, also ich gehe da mit Doncic auf jeden Fall. Auch wenn Primetime James Harden echt heftig war, aber Luca ist, finde ich, nochmal krass an das Spielsystem und ihm herum. Er ist, glaube ich, nochmal effizienter und ich glaube, Luca ist nochmal ein Ticken flexibler als ein James Harden damals.
Ja, also ich gebe dir recht, dass heute mir das Doncic-Thema auf jeden Fall oder System auf jeden Fall auch mehr Spaß macht zum Zugucken. Liegt aber auch viel an Kyrie. Also so eine Waffe hatte Harden natürlich nicht neben sich. Gut, er hatte dann Chris Paul, aber das ist trotzdem nicht das gleiche Scoring-Level, wie es ein Kyrie dir bringt. Und ich würde sagen, dass ich im Moment die beiden noch gleich ranke vom Erfolg her, weil man darf halt nicht vergessen, Harden hat in der Zeit einen MVP gewonnen, das hat Doncic noch nicht. Und er hat eigentlich nur oder ist immer nur an einem Team gescheitert und das waren halt die Warriors. Ja. So, und die Warriors sind wahrscheinlich bis heute das beste Team ever. Dass du an denen scheiterst, ist was anderes, als wenn du gegen, ich weiß nicht gerade auswendig, gegen wen die Mavs in den letzten Jahren so rausgeflogen sind, aber das sind auf jeden Fall keine All-Time-Great-Teams. Und da
letztes
muss ich.
Letztes Jahr waren sie gar nicht in den Playoffs und dann davor sind sie auf jeden Fall. Gegen die Clippers sind sie auf jeden Fall einmal rausgeflogen. Das war in der Bubble, glaube ich.
Das war ganz am Anfang, ja.
Genau, 2022. Was war denn da?
Sind die gegen die Nuggets haben sie noch nie gespielt? Ich will da
uns sagen. Ich glaube, die sind zweimal gegen die Clippers rausgeflogen. Nicht nur einmal, das war in der Bubble. Okay. Genau, ja, also, ja.
Aber genau, also es sind auf jeden Fall keine All-Time-Great-Teams, wie es die Prime Warriors waren, teilweise mit KD. Und dagegen ist halt James Harden gescheitert. Deswegen, ich würde es im Moment noch auf eine Stufe stellen. Aber ja, mir macht das System im Moment von Doncic auf jeden Fall auch mehr Spaß. Weil, also Harden war schon wirklich dribble, 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 Stepback,
dribble. Ja, genau, richtig.
Ja, also das war schon echt tough zu gucken. Aber auch interessant, ey, das war am Ende 1-5 über eine ganze Saison und Playoff-Serien. Das war schon auch interessant. Okay, ja, damit haben wir die Frage von Quirin zugemacht. Und dann hast du vorhin gesagt, wir haben eine ganze Menge neuer Leute dazu bekommen.
Genau, richtig, richtig viele jetzt zu den NBA Playoffs. Da danken wir euch natürlich, weil wir haben das jetzt natürlich auch im letzten Podcast fleißig promoted, dass es jetzt zu den Finals sich vor allem extrem lohnt. Auf jeden Fall neu mit dabei ist Andy Fallobst Bonga. Ich weiß nicht, ob das positiv ist oder.
Ach, ich denke schon.
Ja, also Obst hat auf jeden Fall. Jetzt im zweiten Spiel war nicht so gut, aber im ersten Spiel war auf jeden Fall super. Flore, dann der Chris, Orlando, Lively for Depoy. Das wird noch ein bisschen dauern und ich glaube, solange Wemby in der Liga ist, wird das wahrscheinlich nie was werden. Luca Kant Lusik, okay. Flo, Hugo, Mark, dann Sportsbar, One Hit Wonder, Fly, Porzingis, Pope, Stefan, Chris, Bob. Was? Bob, der Baumeister?
Leute.
Okay. Tobias, Jonas, Blocked by White, Tobi, Leon, Beerpong, James is Goat. Dann der Henry und der Jules. An euch alle vielen, vielen Dank. Da sind tatsächlich wieder über 20 neue Supporter mit dazu gekommen. Vielen, vielen Dank. Und lohnt sich auch diese Woche, weil wir haben am Donnerstag das dritte Spiel und ist dann vom Freitag auf Samstag Nacht das vierte? Ja, ich glaube schon, von Freitag auf Samstag Nacht ist das vierte Spiel.
Ah, das kommt mir zu schnell vor. Von Mittwoch auf Donnerstag.
Doch, weil ich weiß, dass ich für Undrafted doch die beiden zwei Watch-Alongs machen. Das einmal am Donnerstag und einmal am Samstag in der Nacht.
Boah, du hast recht. Ja. Boah, das heißt, ihr bekommt live, direkt, bekommt ihr unsere Meinung zu Game 4 dann in der Patreon-Folge am Samstag, ja.
Genau, richtig. Und dann steht es eventuell 3-1 oder es steht 2-2. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann, also wenn es jetzt 4-0 stehen würde, das wäre extrem krass, weil dann wäre die Serie zu. Da müssen wir uns vielleicht einen leichten Alternativplan überlegen. Aber
ich glaube, wenn es 4-0 ist, ich glaube, das haben wir schon oft gesagt, wenn jetzt eine Championship entschieden wird in so einem Moment, oder wir haben es auch bei der Weltmeisterschaft damals gemacht, da war auch eigentlich, glaube ich, ein Patreon-Pod oder wir waren so zwei, drei Tage zu früh. Und dann haben wir einfach gesagt, scheiß drauf, wir veröffentlichen das für alle. Also sollte jetzt ein Sweep wirklich kommen, die Celtics gewinnen das Ding 4-0, dann bekommt ihr am Samstag wahrscheinlich auf allen Plattformen einfach das fünfte Viertel an dem Tag als Special-Folge. Und falls die Serie aber weiterhin kompetitiv ist, dann hört ihr uns auf jeden Fall bei Patreon am Samstag.
Ja. Also die Mavs werden es ja wohl schaffen, ein Spiel zu Hause zu gewinnen. Ich bleib da nach wie vor optimistisch. Sage ich euch ganz ehrlich, die Serie ist noch nicht vorbei. Es ist super schwer. Björn hat auch vorhin gerade die 14% in den Raum geworfen. Das würde ich auf jeden Fall meinen Spielern nicht erzählen. Ich würde meinen Spielern erzählen, hey Jungs, vor 2 Jahren Warriors, erinnert euch. Ja. Vor 3 Jahren Bucks, erinnert euch. Die 14%, ich würde alles aus dem Internet löschen lassen, dass diese 14% nirgendwo auftauchen. Jungs, ihr müsst an euch selber glauben. Ja gut, dann sind wir heute extrem gut durchgekommen. Direkt reingestartet.
Wir haben noch ein Thema.
Lakers und ihr neuer Head Coach, das wollen wir heute auf jeden Fall auch noch ganz kurz besprechen, denn da ist die letzten Tage auf jeden Fall einiges passiert. Ich weiß gerade eben jetzt schon gar nicht mehr, wer noch überhaupt die Kandidaten sind. Es ist nur noch J.J. Redick am Start, oder? Weil
J.J. Redick und noch jemand anderes, der mir jetzt aber...
Ist der schon irgendwo unter Vertrag?
The summer fun is just starting at Kings Island, and a Silver Pass puts you at the center of it all. Now get unlimited visits through Labor Day for just 4 payments of $20 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. Get unlimited fun with Snoopy and the Beagle Scouts at the new Camp Snoopy, featuring the family boomerang coaster, Snoopy's soapbox racers, plus unlimited splashes at Soak City, and free parking. Hurry, price goes up July 8th. Snag your Silver Pass at visitkingsisland.com. Kings Island, for the fun of it.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their 6 pools on 3 different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Naja, ist es nicht der Coach von, jetzt erstmal, wir qualifizieren uns gerade voll für das Segment, dass wir gleich am Anfang sagen, hä, wer ist überhaupt drin?
Hurley hat jetzt abgesagt, das können wir euch sagen, 70 Millionen in 4 Jahre hat er abgesagt, weil er gesagt hat, ich habe einfach die Riesenchance, hier 3 NCAA-Titel hintereinander zu gewinnen und das will ich mir nicht nehmen lassen, hat er auch quasi echt auf Geld verzichtet.
Ja, nee, weißt du, was der vor allem gesagt hat? Er hat wahrscheinlich einfach gesagt, ey, ich nutze dieses Lakers-Angebot und insgesamt diesen Hype nehme ich jetzt einfach mal kurz mit, fliege dann nach L.A., treffe mich mit denen und bringe damit auch meine Marke quasi noch ein bisschen hoch. Das machen immer mal wieder College-Coaches, dass es dann plötzlich heißt, der und der College-Coach verlässt jetzt in Richtung NBA sein altes College und dann gibt's eine neue Vertragsverhandlung und da spielt sowas dann mit rein, dass er sagen kann, so ey, ich bin sogar gewollt von der NBA oder ich habe sogar Vertragsverhandlungen mit den
Lakers. Nicht nur von der NBA, Lakers, also ja, das ist schon fett.
Ich suche eigentlich nur gerade, weil es gab dieses Thema von wegen eben J.J. Redick. Es wurde aber noch ein Name in den Raum geworfen und den finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr. Für mich war es auch eher ein anderes Thema, was ich mit dir hier besprechen wollte, weil ich habe ja das Thema auch so ein bisschen mitgebracht, habe gesagt, lass da auf jeden Fall mal drüber reden. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, hättest du Bock, Head Coach der Lakers zu sein? Weil ich sehe so viel Negatives. Du wirst immer zum Sündenbock gemacht. Du wirst es jahrelang von den Medien zerrissen. Du spielst mit LeBron in seiner 22. Saison. Das heißt, der Typ trägt immer noch den Namen, ist aber nicht mehr der GOAT aktuell so von seiner Prime, sondern spielt halt wie ein All-NBA Third Guy, was immer noch geil ist, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr Prime LeBron. Und dann hast du eine Mannschaft, die irgendwo nirgendwo so richtig hingehen kann. Die größten Namen, die besprochen werden, sind irgendwie, kommt vielleicht Trae Young, kommt vielleicht DeJounte Murray in einem Trade. Ja, ey, das macht den Braten auch nicht fett bei den Lakers. Du spielst am Ende ums Mittelfeld im Westen, wenn's gut läuft. Hättest du Bock auf diesen Job?
Mhm. Die Antwort wird euch jetzt vielleicht wundern. Total. Ich hätte brutal Bock aus wegen mehrerer Gründe. Grund Nummer eins, ich wäre in LA. Das ist mein erster Grund. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist tatsächlich zu sagen, okay, du hättest mal die Möglichkeit, weil wir denken ja auch ganz oft, wir wissen es ja besser als der Head Coach. Und warum macht er denn das nicht und das nicht? Einfach mal zu sagen, okay, eine Saison habe ich jetzt mal die Verantwortung, das so zu coachen, wie ich denke, dass es richtig ist, die richtigen Lineups zu spielen, die richtigen Adjustments, in den richtigen Momenten die Timeouts zu nehmen und dann auch einfach mal zu sehen, okay, funktioniert das so? Ist es so leicht? Ist es so easy? Und ich glaube, das kann unglaublich anstrengend sein, ja. LA ist der größte Markt, die Aufmerksamkeit ist die größte, die du noch haben kannst. Es sind die Lakers, es ist LeBron James, es ist AD. Ich würde vielleicht vorher mal ganz kurz irgendwie in Erfahrung bringen, was der GM so geplant hat. Gibt es irgendwelche strukturellen Veränderungen, von denen ich vielleicht wissen sollte? Wird ein D-Lo getradet? Wird ein Hachimura getradet? Oder was ist generell so die Idee in der Offseason? Aber trotz allem, ein Headcoach-Job bei den Lakers. Vor allen Dingen, ich krieg wahrscheinlich einen Vierjahresvertrag von 70 Millionen, werd nach dem ersten Jahr gefeuert, weil ich die Leistung nicht gebracht habe und verdiene dann weitere.
Aber das ist ja auch ein Paycut zu dem, was du jetzt im Podcast verdienst. Also du würdest ja dann wahrscheinlich wie Hurley auch sagen, naja, ich verdiene eigentlich da mehr.
Aber ich würde halt dann natürlich den JJ Redick machen, würde den Podcast trotzdem weiterführen. Und würde dann einfach, weißt du,
und würdest einfach LeBron ab und zu mit reinholen.
Genau, richtig. Okay, würde dann sagen, hey Leute, heute übrigens die Patreon-Folge mit Björn und LeBron James. Hey LeBron, how are you?
Okay, stark. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es für JJ eine Menge Sinn machen würde, weil JJ Redick ist bisher ein komplett unbewiesener Coach in der Liga oder überhaupt kein Coach bisher gewesen, ist ein Ex-Spieler, der, wo ich nach wie vor finde, das verdient echt Respekt oder zumindest Anerkennung. Ey, der hat wirklich innerhalb von ein paar Jahren das geschafft, vom Ex-Spieler zur wahrscheinlich wichtigsten Stimme gerade in Basketball zu werden. Also, wenn JJ Redick redet, hört Basketball zu. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass alles, was er von sich gibt, stimmt, aber ja, es hat schon viel. Genau, es hat viel Hand und Fuß. Es ist sehr, sehr gut geresearched. Der hat auch ein super Team hinter sich, das merkt man. Er hat es geschafft, LeBron in einen Podcast zu bekommen, in einen kontinuierlichen Podcast. Das ist meiner Meinung nach mit die größte Leistung, weil LeBron war davor so krass anti-Podcast. Der ist in keine Podcast gegangen. Der hatte seine wie heißt die Show, The Shop, die aber hinter irgendwelchen Paywalls läuft, wo ich noch nie eine Folge wirklich richtig sehen konnte. Und jetzt zusammen mit JJ diesen Podcast zu haben, das ist, finde ich, ein riesen Ritterschlag auch für JJ. Die Konversationen, die beiden darin führen, sind super stark. Also JJ hat wirklich einen großen Schritt gemacht die letzten paar Jahre. Und der logische Schritt für ihn ist vielleicht Head Coach. Vielleicht will er da die ganze Zeit hin. Wollen ja viele intelligente Spieler. Steve Nash wollte es, Jason Kidd wollte es. Jetzt ist es scheinbar JJ Redick. Und ich glaube, für ihn als ersten Job ist es natürlich mega. Du bist quasi an der Quelle. Du bist den ganzen Tag in den Medien. Du bist an der Seite von LeBron, mit dem du scheinbar ein sehr gutes Verhältnis hast.
Wenn der Podcast nach der Saison abgesetzt wird, wissen wir dann warum.
Genau. Das wäre so krass. Stell dir mal vor, der wäre sein Head Coach und die würden den Podcast weiterführen.
Das wäre insane. Das wäre so
krank. Und dann würden die so. Nee, aber was ich mir so schwer vorstelle, also nochmal für JJ halte ich es eine gute Station oder eine gute Anfangsstation sicherlich. Was ich mir so schwer vorstelle, und deswegen hat, glaube ich, auch Dan Hurley, der College Coach von UConn, abgesagt, ich glaube, es ist so schwer, NBA-Pros zu coachen, dass die ja auch nur ansatzweise Respekt oder überhaupt wirklich so ein bisschen Glaube schenken, dass die sagen, ja, okay, der hat sich das so und so überlegt, lass mich jetzt mal all the way gehen, lass mich mal meine volle Anstrengung in dieses defensive Coverage werfen, weil sobald den Spielern irgendwas nicht gefällt, sobald die irgendwas nicht zum Erfolg führt, was du ihnen gepredigt hast, glaube ich, sind die out. Gerade wenn du keinen Background hast. Und
da gibt es nichts Besseres, als LeBron James im Rücken zu haben. Das muss man mal ganz klar sagen. JJ Redick, wenn du den Support von LBJ hast, dann hast du schon mal die ganze Kabine auf jeden Fall erstmal auf deiner Seite. Wenn LeBron dann irgendwann mal gegen dich sein sollte, dann hast du ein Problem.
Dann wird's ganz schnell kalt, ja. Das ist das Spannende daran. Wenn LeBron sagt, ey, wir stehen hinter dir, dann ist das wie eine Bank. Mhm. Aber sobald es die, und wir wissen das, ey, LeBron ist selbst so mit seinen eigenen Teammates. LeBron hat Tweets gemacht über Kevin Love, während der bei den Cavs gespielt hat. LeBron, ich weiß nicht mehr, ob er mit Ty Lue wirklich jemals öffentlich irgendwie was ausgetragen hat, aber Ty Lue, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so der Coach, mit dem er am sichersten war oder wo Ty Lue auch den sichersten Spot hatte. Ich meine, die haben auch relativ schnell eine Championship gewonnen, deswegen reicht es. Also um es kurz zu machen, ich finde diesen Lakers-Job super interessant. Ich finde ihn aber auch so unglaublich anspruchsvoll. Und ich kann total verstehen, dass Hurley, der irgendwie Back-to-Back-Champion wurde mit UConn und da die Möglichkeit hat, für drei zu gehen, dass der einfach sagt, ey, weißt du was? Ich bleibe einfach am College, hier habe ich meine Strukturen. Ich coache irgendwelche 19- bis 22-Jährigen, die noch nicht viel gerissen haben. Und das ist was völlig anderes, als wenn du in die NBA gehst und du musst plötzlich LeBron, D'Lo und AD coachen.
Ja, und außerdem würde ich mir den ehrlicherweise lieber bei einem jüngeren Team wünschen, ne? Also jetzt nicht unbedingt bei so einem
bei Detroit so einem Franchise, vielleicht.
Ja, bei so einem Es wird allerdings ein bisschen schwierig, weil man Monty Williams einen 8-Jahres-Vertrag gegeben hat für 3.578.000 US-Dollar. Also,
nee, 300 Millionen.
300 Millionen. Ich habe auch gerade, jetzt war ich gerade eben Low Budget unterwegs.
Nee, der verdient so arschviel Kohle. Du hast es vorhin gesagt, die NBA-Coaches ist eh so ein geiler Job, weil du unterschreibst eigentlich fast immer einen Vertrag.
Genau, da hast du mich rausgerissen aus meinem geilen Punkt.
Sorry. Und bist eigentlich dann immer nach ein, zwei Jahren eh wieder auf dem Markt und kassierst aber weiterhin die Kohle. Ey, das Frank Vogel, hat der nicht einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird jetzt einfach 3 Jahre von den Suns bezahlt?
Ja, ist so.
Überleg das mal, ist einfach Millionen über Millionen fürs Nichts tun.
Mhm. Ja, das ist Wahnsinn, aber darüber dürfen wir gar nicht nachdenken, weil es ist ja egal, in welcher Sportart, genau das Gleiche. Ich sag bloß Fußball und FC Bayern. Ey, was die an Kohle zahlen an ihre ganzen Trainer, die sie die letzten Jahre verschlissen haben. Also Hurley kommt auf jeden Fall nicht, das wissen wir. JJ Redick war vor ein paar Tagen aber auch eher so die Meldungen, dass er jetzt doch nicht der Top-Kandidat sei oder die Lakers davon eher Abstand nehmen würden, oder?
Er hatte noch kein Interview, was komisch ist, weil es wurde die ganze Zeit so berichtet, als wäre er der Frontrunner sowieso für den Job. Und jetzt heißt es, er wird diese Woche sein erstes Interview haben bei den Lakers. Okay.
Also ich finde das eine coole Geschichte, will aber nochmal in den Raum werfen, was für ein guter defensiver Head Coach Frank Vogel ist. Und ich den immer mochte. Und die Lakers defensiv auf jeden Fall jemanden bräuchten, der das Ganze besser coachen kann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Allzu viele Head Coaches sind ja jetzt nicht mehr auf dem Markt. Tyronn Lue hat übrigens verlängert bei den Clippers. Das haben wir im Podcast noch gar nicht erwähnt. Also der ist auch kein Thema. Das, naja, keine Ahnung.
Da sollen die Lakers übrigens auch verkackt haben. Also man muss auch mal sagen, dass Jeannie Buss und ich glaube, ihre Brüder sind da noch mit drin, die führen diese Franchise nicht besonders gut, muss man auch mal ganz klar sagen. Weil die haben dieses Tyronn Lue Meeting irgendwie die ganze Zeit verschoben oder nicht wahrgenommen, weil sie so sehr an Hurley geglaubt haben. Und jetzt hat Hurley ihn abgesagt und Ty Lue ist weiter bei den Clippers. Das ist auch, also das, die machen oft solche Moves, wo du dir im Nachhinein denkst so, was, warum? Also ihr habt es einfach verkackt.
Ja, aber dann haben wir doch die Struktur, du wirst President, ich werde Head Coach, JJ Redick wird mein Assistant Head Coach und Hurley holen wir dann einfach, wenn es nicht klappen sollte, dann, wenn er die dritte Meisterschaft gewonnen hat. Also das ist der 3-Jahres-Plan der Lakers, den wir gerade eben aufstellen.
Wir sägen JJ einfach nach einem Jahr ab und übernehmen dann den Podcast mit LeBron.
Genau, richtig.
Und packen dann auch unseren Blog aus und malen so ein hässliches Feld auf und sagen dann so, LeBron, und jetzt erklären wir dir mal, warum man gegen Luka eigentlich nicht blitzen sollte.
Genau, das ist aber auch echt spannend, weil JJ Redick, wenn er diesen Posten bekommen würde, ja, alle anderen Posten quasi aufgeben muss. Also er war jetzt ganz oft auch als Co-Kommentator mit dabei, seinen eigenen Podcast, der Podcast mit LeBron, dies, das und jenes. Also der Mann hat es ja wirklich geschafft. Vor allen Dingen auch ganz ruhig und ohne irgendwie großes Geschrei. Björn hat das vorhin echt gut aufgebracht. JJ Redick hat diesen Übergang vom Profisportler zum, wie nennt wir immer das wollen mögt, Content Creator, Podcaster, Showman, was auch immer, echt super hinbekommen. Ja.
Ja. Okay. Also Und man muss dazu sagen, der ist nicht einfach irgendwie Co-Kommentator so randomly, so der covert die Finals neben Mike Breen. Ja. Das ist schon auch ein Flex. Und man muss aber auch dazu sagen, er ist nur da drin, weil Doc Rivers zu den Bucks gegangen ist. Weil Doc Rivers hatte eigentlich diesen Job bei ESPN mit einer Ausstiegsklausel, aber dass wenn er einen Job irgendwo bekommt in der Liga als Coach, dass er dann einfach raus kann. Und dafür hat jetzt JJ übernommen. Ja, aber bring mich jetzt nicht zu Doc Rivers, weil ich bin jetzt schon wieder angepisst.
Ja, ja. Übrigens, Darvin Ham geht zurück zu den Milwaukee Bucks als Assistant Coach.
Ja, das ist
euch
cool.
Noch als kurze Info. Also, passiert alles irgendwie gerade eben so im Hintergrund. Jeder konzentriert sich so auf die Finals. Und ich glaube, wenn dann auch die Pause immer zwischen den Spielen ist, verfolgt das jetzt nicht jeder. Deswegen mal hier so ein paar Updates mit eingestreut. Okay, dann sind wir, glaube ich, mit den Top-Kandidaten durch für die Lakers. Also so viele gibt es ja jetzt im Endeffekt da nicht mehr. Weiß nicht, ob es nur noch irgendjemand anders aus dem Hut zaubern. Sind wir jetzt fertig oder habe ich wieder was vergessen?
Nee, wir sind auf jeden Fall fertig für heute. Ja, und ich gucke jetzt auch, ob ich irgendwo ein Parkhaus finde und da einen Go-Kart klar mache. Und dann fahre ich erstmal ein paar Runden.
Das ist einfach, bitte Leute, schaut es euch an, einfach nur LaMelo Ball Go-Kart eingeben, YouTube oder Twitter oder bestimmt auch auf Instagram, ihr werdet, es ist so random, ich bin komplett abgebrochen. Okay, wir sind durch mit der Coverage für Game 2, wir freuen uns auf das dritte Spiel, mal schauen, ob die Lakers verkürzen, die Mavs
verkürzen. Oh, so, und da sind dann immer die anderen NBA-Fanbases getriggert, wenn es plötzlich heißt, nur noch Lakers, warum redet ihr über die Lakers? Ja, das Thema ist echt nervig in der Berichterstattung, muss man sagen, weil während der Finals wird da vor den Finals-Games drüber berichtet und das ist schon echt irgendwie Disrespect gegen die Mavs und gegen die Celtics, aber dass wir das hier am Ende von einem anderthalbstündigen Pod machen, glaube ich, war jetzt nicht so schlimm.
Genau, richtig. Also, NBA Finals, drittes Spiel steht an, die Mavs müssen verkürzen, mal schauen, ob Doncic und Co. antworten können, die Celtics bisher sehr, sehr stark, Finals MVP, mal ganz kurz diskutiert, machen wir dann natürlich nochmal auf, wenn das ganze Ding durch sein sollte. Fand heute einen sehr, sehr schönen, ausgewogenen, ausgeglichenen Podcast, einfach nur meine persönliche Wahrnehmung deswegen. Hoffen wir, dass es euch auch gefallen hat. Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. Wenn ihr Bock habt, checkt das gerne ab unten in den Shownotes, patreon.com/das5.viertel, $3. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man vorab die Folge bekommt und am Wochenende noch eine Zusatzfolge. Ansonsten, wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.
Vacation starts with VA. Whether you're feeling beachy, mountainy, or every E in between. You'll find all that you love all in one trip to Virginia. Start yours at virginia.org.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.